Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich normalerweise eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Also jede Woche erzählt der eine dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. Aber in dieser Folge ist es anders, denn das hier ist eine Feedgag-Folge.
Ja.
Feedgag, Richard, was bedeutet das?
Feedgag ist ein eigenes Folgenformat, wo wir in erster Linie über Feedback unserer Hörerinnen und Hörer sprechen, das eingetrudelt ist zu diversen Folgen. Und wir sprechen auch, und mittlerweile ist es ein großer Teil solchen Feedbacks, über Post, die wir erhalten haben. Vor allem die Postkarten, die ja auch Feedback sind.
Richtig. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal bei uns hier reinhören und sich wundern, sie haben hier den Tipp bekommen, dass hier Geschichten erzählt werden, am besten springt ihr einfach eine Folge zurück oder zwei oder drei und dann bekommt ihr eine normale Geschichte erzählt.
Genau. Alles, was nicht Feedgag heißt, ist eine Geschichte.
Richtig.
Ja, und kann ohne weiteres konsumiert werden.
Genau. Das hier kann auch konsumiert werden, aber es ist, wie sagt man so schön, laberiger.
Es ist labriger und ergibt wenig Sinn für jene, die auch die vorherigen Folgen nicht gehört haben oder sich einfach auch nicht für Feedback interessieren.
Ja, oder das.
Soll es auch geben.
Richtig.
Legitim.
Genau. Und ja, Richard, wie machen wir das?
Ja, also wir haben Kategorien und wir fangen am besten gleich mit der ersten Kategorie an, die wir einmal ins Leben gerufen haben. Und diese Kategorie trägt den schönen Namen Review des Monats.
Hast du eine rausgesucht?
Ich habe eine rausgesucht. Die hat sich so angeboten. Auf Apple Podcasts schreibt jemand: Ich liebe euren Podcast und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Ich folge euch schon seit Anfang und würde mich freuen, wenn ihr mich mal grüßen würdet. Viola. Tja, und hier, werter Daniel und werte Viola und wertes Publikum, ist er groß. An Viola, vielen herzlichen Dank fürs Hören von Anfang an. Ja.
Ja.
Also unser Werkel von Anbeginn an gehört, ist, würde ich sagen, eine ziemliche Leistung, weil wir existieren ja schon fast 9 Jahre.
Richtig, 9 Jahre und 400.
Also fast ein Jahrzehnt lang Geschichten aus der Geschichte gehört.
Ja.
Da kann man schon mal grüßen, würde ich sagen.
Ja, liebe Grüße, Viola. Ja, wir können das sogar noch präzisieren, Richard. Nämlich, uns gibt es seit 457 Wochen.
Ja, weil wir beginnen mit der ersten, da ist noch keine Woche vergangen. Wenn jetzt die 458. draußen ist, dann sind 457 Wochen vergangen.
Ja, genau. Es kommt darauf an, wann die Folge veröffentlicht wird.
Ja. Ich meine, ganz präzise ist es, glaube ich, auch nicht, weil wir haben ja, unser ursprünglicher Veröffentlichungstag war ja Sonntag.
Ja, das stimmt.
Sonntag, und dann haben wir umgeschwenkt auf den Mittwoch, weil sich das irgendwie besser ergeben hat.
Ja, wir haben am Anfang gedacht, am Sonntag haben die Leute mehr Zeit zum Podcast hören.
Und ich glaube, es war auch irgendwie so, haben wir uns gedacht, das ist einfach so mit der Arbeit nebenher.
Ja.
Weil dann können wir irgendwann unter der Woche aufnehmen und dann haben wir das Wochenende zum Schneiden. Was auch irgendwie gestimmt hat.
Ja.
Aber so war es dann halt, dann haben wir irgendwie am Wochenende aufgenommen und dann haben wir halt Montag, Dienstag oder so geschnitten. Am Abend. Und dann kam es am Mittwoch raus. Und jetzt, seit wir das hauptberuflich machen und jetzt auch der Schnitt von der Lene gemacht wird, ist das alles ein bisschen lockerer.
Ja.
Also lockerer, ne? Wir haben noch immer den Mittwoch als unseren strengen Veröffentlichungstag.
Naja, aber ich sag mal so, der Zeitdruck ist nicht weniger geworden. Also die Arbeit hat sich verlagert, aber der Druck ist geblieben.
Naja, aber es ist wie dieses Gesetz. Eine Arbeit nimmt immer genau die Zeit ein, die man zur Verfügung hat.
Ja. Und kennst du das bei der Vorbereitung auch? Es gibt ja dieses 80-20-Phänomen.
Ja.
Also, dass du
80, Pareto.
Genau. Und mir geht es regelmäßig so, dass ich anfange und mir denke, ah ja, cool, ich komme gut voran. Und dann so bei den letzten 20% hängt man dermaßen, dass ich dafür oft noch 1-2 Tage brauche, nur für die Details dann am Ende.
Ja, kenne ich. Obwohl, ich kenne es wahrscheinlich nicht so gut wie du, weil wir haben andere Herangehensweisen an das Ganze, weil ich schreibe die Folgen meistens an einem Tag auf. Also ich lese vor und dann schreibe an einem Tag, aber dann muss ich dann halt manchmal bis um Mitternacht sitzen, damit ich es komplett habe, weil ich weiß, am nächsten Tag müssen wir aufnehmen. Und du verteilst es so ein bisschen
ja, wenn ich,
über die Tage.
vielleicht der Transparenz halber, bei mir, ich schreibe meistens so, es sind so circa 10 Seiten so an Notizen. Ich könnte keine 10 Seiten an einem Tag schreiben. Also ich schaffe vielleicht 3, 4, wenn es wirklich mal sein muss, 5, aber mehr schaffe ich nicht.
Ja, ich muss dann halt. Ich arbeite halt auch, muss ich sagen, unter Druck am besten.
Ja, den
und
Zeitdruck.
Wenn ich weiß, am nächsten Tag müssen wir aufnehmen, dann weiß ich, ich habe keine andere Wahl. Ich muss das jetzt schreiben und dann schreibe ich halt den ganzen Tag über. Es ist nicht ganz schlecht, für mich zumindest, weil dann habe ich die ganze Struktur und die Art und Weise, wie ich es erzählen will, habe ich irgendwie noch besser im Kopf. Also wenn ich es in einem Guss schreibe. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt schon. Man muss dann am nächsten Tag wieder reinkommen. Aber
ich kann mich erinnern, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, die ich ja über lange Zeit geschrieben habe, da habe ich dann, als es dann gegangen ist, dass ich wirklich vollenden wollte, habe ich mir dann angeschaut, Sachen, die ich einfach Jahre vorher geschrieben habe. Und dann war ich so, ach, habe wirklich jedes geschrieben. Oh nein. Und deswegen, ich glaube, bei mir ist es besser, wenn ich es alles so in einem Aufwaschen mache.
Naja. Ja, wie gesagt, ich hätte, glaube ich, nicht die Konzentrationsfähigkeit, das an einem Tag zu schreiben. Also, nee, das würde ich nicht. Also selbst, da hilft dann auch Kaffee nicht weiter.
Oder Mate.
Ja, genau.
Ja. Gut, lass uns noch was kurz, ein bisschen Hausmeisterliches. Ich möchte noch kurz erwähnen, wir haben das in irgendeiner Folge schon mal angesprochen, ich mache so Videos mit der Martina Hohenlohe, wo wir historische Rezepte nachkochen. Und ein weiteres solches Video ist vor ein paar Tagen gelandet wieder auf YouTube. Und da habe ich mit ihr Ravioli aus dem 15. Jahrhundert gekocht. Und das Spezielle bei der Folge ist, dass wir noch einen Gast gehabt haben, nämlich den Julian Lechner vom Wiener Restaurant Resnicek. So ein junger Koch, der hervorragend kocht. Im Resnicek eben, und der war mal zu Gast bei der Martina Hohenlohe und dann hat sie erzählt, dass sie mit mir das macht, und dann hat er gemeint, er möchte unbedingt das nächste Mal dabei sein oder zuschauen zumindest, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hören sie im Restaurant unseren Podcast recht regelmäßig.
Na, wenn sie in der Küche arbeiten?
Ja, ich glaube beim Preppen, bevor der Service startet. Während dem Service ist natürlich schwierig, aber ich glaube vorher, wenn man die hunderten Kilos Kartoffeln schält und so weiter. Ich weiß nicht, ob es hunderte sind, aber zumindest, wenn man all diese Geschichten macht, dann bietet sich's, glaube ich, ganz gut an.
Hat er dir auch Feedback gegeben zu deiner Kochkunst?
Nein, er war sehr großzügig in seinem Urteil. Es ist uns dann zur Hand gegangen, als es darum gegangen ist, die Ravioli zu formen. Und diese Hilfe, die haben wir auch nötig gehabt. Also ich zumindest, weil ich habe vorhin noch nie selber Ravioli gemacht. Und mit ihm war es dann a breeze, wie man so schön sagt.
Verstehen.
Also ja, das Video gibt es jetzt, verlinke ich dann in den Shownotes.
Was ist denn das Besondere an den Ravioli des 15. Jahrhunderts? Also haben die irgendwas ganz anderes?
Also wenn wir es so gemacht hätten wie im Rezept, dann wäre auch Kapaunfleisch und das Ganze wäre gekocht worden in Kapaunbrühe.
Was ist Kapaun?
Kapaun.
Kenne ich nicht.
Ein Kapaun ist ein kastrierter Hahn. Und wie der Julian Lechner im Video danach ausführt, grundsätzlich wird ein Hahn nicht verspeist, aber dadurch, dass man ihn kastriert, wird er genießbarer. Und war offenbar recht verbreitet eben auch im Mittelalter.
Stehe.
Der Kapaun.
Jetzt mal abgesehen davon, so die Pasta macht man sehr ähnlich, oder ist das Rezept anders?
Die Pasta macht man sehr ähnlich, die haben wir auch dann, im Video sieht man, die haben wir in so einer Pasta-Maschine gemacht. Hat es natürlich nicht gegeben, im 15. Jahrhundert hätte man es anders rausdrücken müssen, manuell. Aber die Pasta ist recht ähnlich, auch eben mit Semolina oder alter Asturum-Weizen, also diesem Hartweizen. Weil der ja sehr viel Gluten enthält und dann schön zusammenhält. Und war nicht schlecht. Er ist eben dann gebrüht worden in so einer Rindsbrühe, weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine Brühe mit Safran, damit das auch schön eingefärbt wird. Und schön. Ich habe auch neue Dinge gelernt, wie man die Sachen dann anrichtet. Immer ungerade Zahlen. Ja? Also nie vier Ravioli, sondern 3 oder 5.
Ja.
Ja, ist einfach die, wie ist der Julian Lechner genannt hat, die Tellersprache.
Lustig.
Ja? Tellersprache. Ist auch ganz lustig, das Resnicek, das gibt schon lang in Wien, aber es ist immer wieder neu übernommen worden. Und früher habe ich ja Fotos gemacht und die dann hochgeladen zu Google Maps oder halt zu diesen, wo man dann sich die Fotos anschauen kann von irgendwelchen, also Dingen, die eingezeichnet sind. Und das Foto von mir, das am meisten angeschaut worden ist und wo ich dann regelmäßig so Mails gekriegt habe von, ja, das ist ihr beliebtestes Foto, ist eines vom Resnicek, aber noch bevor es übernommen worden ist vom Julian Lechner und seinen Kollegen. Und es ist kein wahnsinnig gutes Foto, lustigerweise. Es ist wirklich eins. Schlechte Ausleuchtung und so weiter von, ich glaube, Blunzenrädern paniert. Gibt es aber noch immer, weil die bei Google Maps ist ja so, dass diese Dinge übernommen werden. Hm. Auch wenn ein neues Management existierte. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, ja, dann werde ich zum ersten Mal eben vom Julian Lechner Betrieb im Reisen Check gewesen sein.
Gewesen sein.
Freitag gehen wir hin. Ja.
Sehr gut.
Also wir nehmen ja heute am Mittwoch auf, am Sonntag kommt es raus und am Freitag gehe ich hin mit der Lehne.
Das ist eine Timeline. Also gut, dann wünsche ich dir für die Zukunft schon mal guten Appetit.
Wenn die Leute es jetzt hören, dann kannst du sagen so, ja, ich hoffe, dir hat's geschmeckt oder ja, oder ich hoffe, dir wird's geschmeckt haben.
Genau. Ich hoffe, dir wird's geschmeckt haben.
Ja, bin mir sicher.
Sehr gut. Wie geht's weiter?
Ich würde sagen, falls du nichts anderes mehr hast, gehen wir gleich weiter zum Folgenfeedback. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht, die nächste Folge, nachdem wir den letzten Feedback aufgenommen haben, beziehungsweise die noch nicht verarbeitet wurde, war der erste Mensch im All, oder?
Ja, das stimmt, weil das war Folge 452, der erste Mensch im All. Die Folge kam nämlich raus, da hatten wir den Feedback schon aufgenommen. Hm. Und zwar ging es da um die ersten bemannten Weltraummissionen. Und eine interessante Geschichte oder Anekdote hat mich mehrfach erreicht. Unter anderem Philipp schreibt, es ist so, es gibt die Geschichte, dass Juri Gagarin auf dem Weg zum Abflug aufs Klo musste. Und deshalb hat der Bus kurz vorher nochmal angehalten und er hat dann an den Hinterreifen des Busses gepinkelt. Und das ist eine Tradition, die ist wohl bis heute beibehalten worden. Also immer, wenn sich Astronauten dort auf den Weg ins All machen, muss der Bus nochmal kurz halten. Die müssen aussteigen und müssen dann an den Hinterreifen pinkeln.
Das sind auch so Dinge, die, wenn man den Ursprung nicht weiß, dann denkt man sich, warum zum Teufel? Ja, was ist denn da los? Ja, ein Hinterreifen als Tradition. Sehr gut. Erinnert mich an eine andere Geschichte, die ich irgendwo gelesen habe, vor kurzem über einen Astronauten, also aus den USA, der vor einer Mission, haben sich überlegt, eben, wie sie es machen mit Kot. Ja, also, und haben so Windeln gebaut für den Anzug. Und einer dieser Astronauten, der hat es zu Hause getestet. Also hat sich quasi auf den Schlafzimmerboden gelegt und hat getestet, wie sich das anfühlt. Und es hat ihm so nicht gefallen, dass er stattdessen die Leute bei NASA darum gebeten hat, dass sie ihm stattdessen einen Nährstoff machen, der so wenig Materie wie möglich hat. Und er hat dann einfach also diese Nahrung gekriegt und ist einfach, glaube ich, dann 3 Tage nicht aufs Klo gegangen. Weil das für ihn nicht funktioniert hat.
Na, verstehe. Es gibt aber auch, die Geschichte hat mich auch erreicht, aber die habe ich jetzt leider nicht mehr recherchiert. Einer der ersten amerikanischen Weltraumfahrer, könnte Alan Shepard gewesen sein, ist, da war nicht geplant, dass der auch aufs Klo muss während seinem Raumflug. Mhm. Und der hat dann in seinen Anzug gepinkelt. Mhm. Und das hat wohl dazu geführt, dass irgendwelche Art von Elektronik ausgefallen ist.
Ja, ich glaube, heutzutage ist es so, dass der Urin wiederverarbeitet wird.
Ja.
Oder?
Ja, genau, weil die Flüssigkeit ist ja wertvoll, die willst du ja nicht verlieren.
Ja, ja. Und ich glaube, in die andere Richtung auch ist es so, weil früher haben sie ja ganze eben so Tanks mitnehmen müssen mit Wasser. Und heutzutage wird das Wasser auch quasi produziert über so Aggregate als, wie heißt es, Kondenswasser?
Ja, kann sein, ja.
Also, dass man dann eben nicht so viele Liter mitnehmen muss und es so schwer ist.
Ah. Ich habe jetzt tatsächlich nur nachgeguckt, dass das auch wirklich stimmt. Es war tatsächlich der Flug von Alan Shepard im Mai 1961, weil der sollte nur 15 Minuten dauern. Da hat man nicht gedacht, dass er aufs Klo muss. Aber er hat dann in seinen Raumanzug gepinkelt.
Und er hätte mal an den Bus gepinkelt vorher. An den Hinterreifen. Sehr interessant.
Und es gibt noch eine zweite Geschichte dazu, die Harald schickt. Und das ist, würde ich sagen, wieder ein super Beispiel für ein Feedback, weil das ist wieder so ein kleines Detail, das ich erzählt habe, wo jemand aufgehorcht hat und sich gedacht hat, kann es sein? Und zwar ist es so.
Die waren so gespitzt.
Ich habe ja erzählt, dass Juri Gagarin landet und dort auf eine Mutter oder auf eine ältere Frau und ein kleines Mädchen trifft. Und ich sage, dass die wahrscheinlich Kartoffeln ernten oder so. Jetzt schreibt Harald, ja gut, aber im April, als die gelandet sind, müssten das schon ziemlich arge Kartoffeln sein, wenn die in Russland im April geerntet werden. Hat er natürlich recht. Und es ist so, die Auflösung ist, die Kartoffeln haben die beiden wahrscheinlich gepflanzt und nicht geerntet.
Ja. Ist lustig, weil im Zuge unserer Postkategorie werde ich auch noch ein bisschen über Kartoffeln sprechen und über genau diese Thematik.
Ah, sehr gut.
Deswegen habe ich jetzt, du hast mir nicht gesehen, aber ich habe wissend genickt, als du gesagt hast, ja, das ist ein bisschen spät. Vorher wäre mir das gar nicht wirklich im Kopf gewesen, aber wir werden noch sprechen darüber, wann Kartoffeln geerntet und wann sie wieder eingesetzt werden.
Ah, sehr gut.
Und was das für die Lagerung bedeutet.
Fantastisch. Also dann bin ich erstmal durch mit der Folge und dann würde ich den Stab an dich übergeben.
Gut, 453, GAG 453, Pemmican und der Pelzhandel in Nordamerika. Du erinnerst dich, dass ich irgendwann einmal spreche darüber, dass bei einem dieser Stützpunkte so und so viele Menschen sind und 40 Hunde.
Mhm.
Ja, und ich dann so ein bisschen verwundert tue, ja, warum brauchen die so viele Hunde? Thomas hat uns per E-Mail darauf hingewiesen, dass das natürlich Schlittenhunde waren.
Mhm.
Ja, also Kanada im Winter, da ist das beste Fortbewegungsmittel natürlich der Schlitten und da brauchst du viele Hunde.
Ja.
Ja. Und wenn man dann sich überlegt, wie viele Hunde vor so einem Schlitten gespannt sind, also du kennst ja diese Bilder und Filme, wenn du siehst, wie die Leute so im Schnee herumschlitten. Was ist das Verb für im Schlitten fahren?
Schlittern.
Einfach nur Schlitten fahren. Jedenfalls siehst du dann ja auch immer, wie viele Hunde das sind. Und da sind dann über 40 Hunde, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel.
Ja, das stimmt. Aber es sind halt viele Hunde, um sie zu ernähren.
Ja, die müssen auch speisen.
Mhm.
Pemmican. Also danke, Thomas, für diesen Hinweis. Johannes fragt per Mail, warum Pemmican eigentlich so haltbar war. Also weil er gemeint hat, der ist ja fett und so weiter. Das kann ja auch verrotten und so weiter.
Ranzig werden.
Ranzig, genau. Es ist so, es gibt mehrere Punkte, warum Pemmican tatsächlich so haltbar war. Also das erste ist einmal natürlich der niedrige Feuchtigkeitsgehalt. Ja, also das Fleisch wird ja getrocknet, wird er dann auch quasi verpulvert oder in Pulverform zerstoßen. Und der hohe Fettgehalt ist tatsächlich auch etwas, und zwar, weil das Fett ist sowas wie eine Barriere. Ja.
Mhm.
Also schützt das Fleisch, das drin ist, vor Luft und Feuchtigkeit und versiegelt im Grunde dieses Fleisch und verhindert auch Oxidation, was ja dann auch zum Verderb führen kann.
Mhm.
Mir ist da was anderes auch noch eingefallen. Du kennst ja Dry Aging bei Rindfleisch.
Ja.
Also für Steaks, das dann einfach, wo das Fleisch dann auch besser wird, zarter und so weiter. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist in Fett. Ja, also das heißt, du gibst so ein Stück Fleisch wo rein und dann gießt du Fett rundherum.
Hm.
Und wenn es dann lang genug gealtert ist, dann schneidest du das Fett rundherum und wahrscheinlich auch Teile des Fleisches schneidest du weg und dann hast du dein Dry-Aged Beef. Also es ist eine ähnliche Art und Weise, mit Fleisch umzugehen. Nur ist da natürlich so, dass es da auch vor allem darum geht, dass die Feuchtigkeit im Fleisch bleibt.
Ja.
Im Gegensatz zum Pemmican, wo ja gar keine Feuchtigkeit mehr im Fleisch ist.
Ja, interessant. Man möchte gerne wissen, wie das herausgefunden wurde, weil ich meine, es ist ja wahrscheinlich ein jahrelanges, jahrzehntelanges, jahrhundertelanges Ausprobieren wahrscheinlich.
Das denke ich mal bei vielen Dingen, also bei Zubereitungsarten von Nahrungsmitteln, also die ganze Fermentation, Käse, all diese Dinge, das musst du erst einmal herausfinden, weil du wahrscheinlich viel davon nicht absichtlich machst. Ja,
naja. Und vieles davon ist halt ja auch giftig und musst herausfinden, kann ich das jetzt essen oder bringt mich das um?
Genau. Ist ein bisschen wie das, was ich in meiner letzten Folge über die Beleuchtung gesagt habe, mit, dass man halt zuerst einmal Dinge ausprobiert. Und anfangs funktioniert alles nicht wahnsinnig gut und es kann auch sein, dass Leute dabei sterben, aber irgendwann funktioniert es und dann fängt man an, das Ganze irgendwie zu regulieren, beziehungsweise sich um Sicherheitsmaßnahmen zu kümmern.
Ja, das ist dann der Moment, wo Traditionen eingeführt werden, wo es dann heißt, wir machen Dinge so und man fragt sich, ja, wieso eigentlich, weil wir haben es schon immer so gemacht, aber das hilft eben dazu, Dinge, die funktionieren, einfach auch so beizubehalten.
Ja, bis zu einem gewissen Grad halt.
Ja, klar. Irgendwann, wenn man natürlich die Funktionsweise weiß, ist es ja nicht schlecht. Ja,
ich weiß, was du meinst. Also dann kann man es auch modernisieren.
Genau.
Ja, dann muss man es nicht unbedingt in der Erde eingraben.
Genau.
Oder solche Dinge.
Aber im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, okay, man macht auf der einen Seite Beef Jerky, also man trocknet das einfach und auf der anderen Seite nimmt man sich das Öl und versucht das zu konservieren und am Ende kippt man dann beides wieder zusammen, wenn man es kochen will. Aber dann hast du die Gefahr, dass das Beef Jerky oder dass das getrocknete Fleisch irgendwie feucht wird, weil wenn du da unterwegs warst, kann es ja immer sein, dass da Feuchtigkeit rankommt.
Ja, ja. Hey, na, es muss schon in einem Block sein, wo eben das Fett rundherum wirklich so eine Schutzschicht bildet. Julian weist mich dann per Mail übrigens auch darauf hin, dass heutzutage vor allem von YouTubern gern Pemmikan noch gemacht wird. Und er weist mich auf den Kanal von einem gewissen Merlin hin. Ein deutscher YouTuber, der vor ungefähr einem Monat Pemmikan selbst gemacht hat. Also fast zeitgleich eigentlich, als wir diese Folge veröffentlicht haben. Und man sieht so den gesamten Vorgang, wie er es macht. Macht es natürlich nicht mit Bisonfleisch, auch nicht mit dem Bisonfett. Aber ich meine, das Video angeschaut, ist sehr entspannend, das anzuschauen. Und lustigerweise meint er, dass ihm das Pemmikan sogar schmeckt und er gibt nicht einmal irgendwie Beeren oder so dazu, die ja teilweise auch noch dazugeben worden sind, damit es besser schmeckt, sondern nur Salz. Macht hauptsächlich so Outdoor-Videos. Also ich glaube, er ist es gewöhnt, dass er nicht immer, wenn er draußen ist, ein 12-Gänge-Menü oder so essen kann. Und dann schmeckt einem wahrscheinlich Pemmikan besser.
Ja, verstehe. Ja.
Maggie schreibt uns auch noch, dass ihr Freund sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass Pemmikan auch in einem Anno-Spiel vorkommt. Anno 1800, glaube ich. Dort allerdings, um die Arktis zu erschließen. Und das Pemmikan ist deshalb eben aus Rindfleisch und Walfett. Und Navin schreibt uns auch noch eine Mail und führt es noch weiter aus diesbezüglich. Es geht, so wie er es beschreibt, um die Franklin-Expedition. Also in dieser Mission bei Anno. Und das ist tatsächlich dann ja auch, wie soll ich sagen, historisch belegt, weil wir ja in einem anderen Feedback drüber gesprochen haben, also im Feedback-Teil, dass bei der Franklin-Expedition tatsächlich auch Pemmikan dabei war.
Ja, ist interessant, dass es doch ein Nahrungsmittel war, das ziemlich weit verbreitet war dann teilweise, aber heute ziemlich unbekannt ist.
Also ich glaube, das Prinzip, ja, das ist übernommen worden. Aber ich denke, es gibt halt heutzutage einfachere Methoden, um kaloriendichte Speisen mitzutragen.
Ja.
Als Pemmikan.
Sonst würde man es auch mit ins Ei nehmen heutzutage.
Vielleicht. Aber ich glaube, im All brauchen sie ja gar nicht so extreme Kaloriendichte. Oder ist ja nicht so, dass sie da Marathon rennen.
Ja, das stimmt. Aber du willst halt möglichst wenig Platz verbrauchen, weil das alles, was du hochschaffen musst, kostet ja Geld.
Ja. Ja, ist aber halt die Frage, wie lange man jemanden glücklich machen kann mit Fett und Trockenfleisch. Also ich glaube, der geistige Zustand ist ja auch irgendwie ein Faktor. Wenn du dann aus Platzgründen immer Pemmikan essen musst. Ja. Not sure.
Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich heutzutage sehr viel effektivere Methoden.
Vor allem ist ja auch so, dass die traditionelle Art und Weise, wie das Pemmikan dann verspeist worden ist, war ja, dass du so eine Art Eintopf damit gemacht hast, ja. Du hast ja dann einfach nochmal erwärmen müssen, nochmal in Fett, weil es war ja eigentlich hart. Das heißt auch nicht einmal so als Riegel so richtig gut zu essen. Und das gestaltet sich dann wahrscheinlich schwierig im All.
Weil stell dir vor, auf der ISS rühren sie so im Topf wie ein Eintopf an. Naja.
Ja, und das Fett blubbert so durch die Luft.
Ja.
ja, ich glaube, wird nicht so gut funktionieren. Und dann habe ich noch ein Feedback erhalten von jemandem, der sich Quest Piper nennt. Und Quest Piper schreibt ein schönes Feedback-Mail zu diversen Punkten, was diese und andere Folgen angeht. Und eines habe ich hier rausgestrichen, nämlich ich habe ja in der Folge die Meti erwähnt, also diese indigene Bevölkerung beziehungsweise diese Gruppierung, die hervorgegangen ist aus indigener Bevölkerung und den frühen Händlern, also schottischen und irischen und französischen, die in Kanada waren. Und er schreibt, es gibt auch so eine eigene Art Geige zu spielen von den Métis, die sogenannte Métis-Fiddle-Musik. Er schreibt, als abgebrochener Archäologe und Volkskundler, der sich im Scheideweg für die Musik entschieden hat, bin ich aber doch bei Musik als Vermittlungsvehikel für Kulturgeschichte hängen geblieben. Daher finde ich dies hier immens wichtig. Und er verweist mich dann eben auf die Métis-Fiddle und das ist so eine Art Geige zu spielen, die laut Wikipedia Mischung von Rhythmen der First Nations, Schottlands und Französisch-Kanadas beschrieben wird, allerdings mit einem einzigartigen Métis-Beat. Und ich habe da ein bisschen gesucht und es gibt ein Video von einer Métis-Geigenspielerin namens Jamie Fox Und die spricht da über Metifiddle, woher es kommt, wie sie dazu kam, das zu spielen. Und man kann da auch reinhören, wenn sie es spielt. Ich werde dieses Video auch anhängen. Und es ist tatsächlich vom Sound her ist es sehr ähnlich so dieser traditionellen Musik, die man so aus Schottland oder Irland oder so weiter kennt, wo die schnelle Geige, diese Fiddle im Zentrum steht.
Ah, interessant. Mhm. Warte mal, Quest Piper.
Quest Piper, ja.
Weißt du, was lustig ist, Richard?
Was denn?
Den Quest, den kenne ich auch. Der hat den mir nämlich vor schon einiger Zeit mal ein Buch geschickt, das er geschrieben hat.
Mhm.
Und zwar Hessen und Highlander heißt es. Da geht es um die Erzählung von historischen Ereignissen und auf einer beiliegenden CD wird auch passende Musik dazu abgespielt. Denn Quest ist auch Musiker.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Hervorragend. Hessen und Highlander. Schöne Kombination. Die Hessen waren ja Söldner, gell? Vor allem auch im Sezessionskrieg. Oder war es der, Unabhängigkeitskrieg? Ah, es war der Unabhängigkeitskrieg, ja, nicht Sezessionskrieg.
In dem Fall geht es darum, dass hessische Soldaten nach Schottland entsendet werden und dort gegen die Stuart-Anhänger gekämpft haben.
Hm. Also dort auch als Söldner.
Hm, genau.
Ja. Sehr gut.
Genau, den Themenhinweis habe ich schon mal notiert auf jeden Fall und habe mich auch sehr gefreut über das Buch. Und jetzt, als du Quest gesagt hast, dachte ich mir, der Name kommt mir bekannt vor.
Sehr gut. Also auch ein, weiß nicht, ob er Fan der ersten Stunde ist, aber auf jeden Fall sehr aktiv. Freut mich sehr.
Absolut. Ja.
Vielleicht eine Sache noch zu dieser Musik der Meti. Das hat mich erinnert, weil wir haben, glaube ich, im letzten Feedback auch Musik der Moriori besprochen. Weil mich jemand darauf hingewiesen hat, dass da auch versucht wird, diese Kultur der Moriori natürlich wieder zu beleben und auch mit den Fragmenten, die man überhat, was die Musik angeht, die sie gemacht haben. Und ich finde es schön, ja, also dass es dann immer wieder Leute gibt, die sowas noch tradieren oder versuchen, es wieder zu beleben und hier diese Kultur am Leben zu halten.
Ja.
Finde ich sehr schön. Und dann letztes Feedback noch zur Pemmican-Folge. Wir haben viele Zuschriften erhalten von Hörerinnen und Hörern, die Pemmican gekannt haben, weil sie eine Comicserie gelesen haben von Uderzo und Goscinny, die ja dann Asterix gemacht haben. Und die hat geheißen Umpapa und da geht's um ein Mitglied der First Nations im 18. Jahrhundert, der Umpapa heißt und der hat einen Blutsbruder und Freund, der ein französischer Offizier ist. Und dort kommt eben Pemmican vor. Und in diesem Comic ist es so, dass Umpapa Pemmican eben liebt und sein Blutsbruder findet es nicht so gut, was, muss man dazu sagen, sich auch deckt mit historischen Quellen. Weil ja viele gesagt haben, dass es nicht wahnsinnig gut schmeckt, also viele, die aus Europa kommen sind. Und ja, dieses Umpapa, ich glaube, es gibt 5 Bände oder 6. Und es gilt eben so als Proto-Asterix, weil es quasi thematisch ja eigentlich auch passt, nur halt daneben verlegt wird nach Gallien.
Interessant. Das wusste ich nicht vorher. Kanntest du das?
Nein. Nicht gekannt. Außer, ich glaube, das erste ist in den 50er Jahren entstanden.
Mhm.
Und ist natürlich in dieser Zeit entstanden, bevor man sich groß mit dem Postkolonialismus befasst hat.
Ist es dem Zeitgeist verhaftet?
Es ist ziemlich dem Zeitgeist verhaftet, würde ich sagen, ja. Gut, das war mein Feedback zu Pemmican. Ich glaube, dann können wir übergehen zu GRG 454, oder?
Richtig, Folge 454, geniale Gehirne. Und es geht ja unter anderem in meiner Folge um das Gehirn von Albert Einstein, das ja nach seinem Tod so eine ziemliche Odyssee durchmacht. Und Franz Sobel hat das Ganze in einem Roman verarbeitet, der letztes Jahr erschienen ist, 2023. Und der Roman heißt Einsteins Hirn.
Ah, also, wusste nicht.
Nee, wusste ich auch nicht. Genau, das ist also literarisch verarbeitet worden. Und ebenfalls literarisch verarbeitet worden ist die Geschichte um ein zweites Gehirn, um das es auch geht in der Folge, nämlich das Gehirn von Lenin.
Hm.
Und da habe ich Feedback bekommen, das mich besonders gefreut hat, nämlich von Professor Martin Meyer. Das ist nämlich genau der Neurowissenschaftler, den ich zitiere in der Folge.
Mhm.
Und ich bin schon ein bisschen nervös geworden, als ich gesehen habe, dass er geschrieben hat. Aber er schreibt doch, er freut sich, dass wir Bezug auf das Interview genommen haben. Und er hört regelmäßig unseren Podcast, was mich sehr gefreut hat. Und er schreibt, dass der Autor Tilman Spengler 1991 den Roman Lenins Gehirn veröffentlicht hat, wo diese Geschichte erzählt wird und auch wo das Leben von Cecilie und Oskar Vogt, der, wie er schreibt, in suffisantem Ton thematisiert wird.
Mhm.
Genau.
Haben wir nicht auch Feedback erhalten dazu, dass Cecile Vogt, also die Frau vom Vogt, maßgeblichen Anteil an seiner Arbeit gehabt hat?
Genau, also absolut. Mal ist es so, dass man auch nicht genau sagen kann, welche Forschungsleistung jetzt von Oskar Vogt kommt und welche von Cecile Vogt kommt. Hm. Also die beiden haben einfach sehr viel zusammengearbeitet und sie gilt eben auch als eine der Pionierinnen. Ich habe das, glaube ich, auch erwähnt in der Folge, dass sie auch mehrfach vorgeschlagen wurde für den Nobelpreis. Mhm.
Ist wie Rodin und Camille Claudel, oder?
Ja.
Da weiß man auch nicht sicher, wer jetzt was gemacht hat.
Genau, aber es war halt so, dass er halt immer die offiziellen, die höheren Positionen hatte.
Ja.
Und eben Leiter des Instituts war und so. Aber eben sie an der Forschung nicht minder beteiligt war.
Naja. Erinnert mich an so einen Oscar-Film vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, wo ein Autor eingeladen wird nach Schweden, weil ihm dort der Literatur-Nobelpreis verliehen wird. Und er geht dort mit seiner Frau hin und im Zuge, ich meine, ich kann jetzt spoilern, weil es ist schon so lange her, im Zuge des Films kommt dann halt raus, dass in Wirklichkeit seine Frau die Bücher geschrieben hat.
Ah.
Kein schöner Film.
Verstehe.
Aber ein guter.
Also das waren jetzt also zwei Literaturtipps und es geht in meiner Folge eben letztendlich um drei Gehirne, also um das Gehirn von Lenin, um das Gehirn von Gauss und um das Gehirn von Einstein. Und Armin schreibt, ich hätte auch noch das Gehirn von Ulrike Meinhof mit reinnehmen können, die Mitgründerin der RAF.
Aha.
Es ist nämlich so, das Gehirn von Ulrike Meinhof ist nach ihrem Selbstmord entnommen worden und ist dann auch einige Jahrzehnte untersucht worden. Also zunächst mal von dem Neuropathologen Jürgen Pfeiffer, der hat das untersucht an der Uni Tübingen und hat dabei festgestellt, sie hatte wohl 1962 einen gutartigen Hirntumor, der entfernt wurde. Und Pfeiffer vermutet, dass dadurch die Amygdala geschädigt wurde. Und der Bericht aber, der blieb erstmal unveröffentlicht. Und dann hat man ihr Gehirn in Scheiben geschnitten, wie bei Lenin, und hat das dann aber jahrzehntelang in Tübingen aufbewahrt. Und dann ist später ein anderer Forscher, hat es dann entdeckt und hat dann weitergearbeitet mit dem Gehirn von Ulrike Meinhof. Und der hat dann 2002 dieses Gehirn nochmal untersucht. Und er kommt auch zu dem Schluss, dass es irgendeine Art von Hirnschaden gab. Wie das heißt, ist es jetzt zitiert aus der Wikipedia, ein pathologisches Ausmaß an Aggressivität bewirkt haben könnte. Mhm. Und Meinhofs Tochter, die Bettina Röhl, die erfährt dann davon, und klagt dann die Ärzte an wegen Störung der Totenruhe. Und bekommt dann Recht, bekommt dann das Gehirn. Und die Ethikkommission der Otto von Guericke Universität Magdeburg, da kommt der Forscher her, der das zuletzt untersucht hat, der darf dann nicht weiter an dem Gehirn forschen und durfte dann auch seine bisherigen Ergebnisse nicht publizieren. Und dann schließlich 2002 wurde dann das Gehirn letztlich eingeäschert. Mhm. Also auch Jahrzehnte nach ihrem Tod.
Ziemlich Odyssee auch.
Genau, auch eine Odyssee. Und es ist interessant, weil das ist ja ein Beispiel, keine Ahnung, also ich hätte jetzt nicht mehr gedacht, dass man das in den 60er und 70er Jahren nochmal macht.
Ja. Na, viele solche Dinge sind noch zeitnaher passiert, als wir es uns vorstellen können.
Absolut, ja.
Ja.
Also bei Lenin in den 20er Jahren denkt man sich, okay, aber auch schon bei Einstein in den 50er Jahren, dass dieses Gehirn wirklich jahrzehntelang, 40 Jahre lang irgendwie durch die USA getragen wird. Eine Sache vielleicht noch oder die letzte Sache. Ich spreche davon oder ich binde die Geschichte ja zusammen mit der Geschichte der Phrenologie, die von Gall ja erfunden wurde. Und ich sage, dass die zwar wissenschaftlich heutzutage keinen Wert mehr hat, aber wichtig war, weil sie die sogenannte Lokalisationstheorie ja etabliert hat. Also die Idee, dass bestimmte Hirnareale bestimmte Funktionen haben. Mhm. Und mir haben mehrfach Leute geschickt, die im Bereich Neurowissenschaften arbeiten und sagen, dass es heutzutage einfach nochmal viel, viel komplexer ist, weil man eben davon ausgeht, dass, also unter anderem schreibt Lukas, viele Funktionen können zwar lokalisiert werden, aber um es zu verstehen, reicht es eben nicht nur, sich diesen Bereich anzuschauen, weil das Gehirn einfach derart komplex ist, dass es eben auch nicht reicht, eben so einen Bereich zu lokalisieren, sondern um die Gehirnfunktion zu verstehen, musst du halt trotzdem einfach das Gesamtwerk ein Stück weit mit einbeziehen und verstehen.
Hängt, glaube ich, auch so zusammen mit dieser Theorie, die ja lang propagiert worden ist, dass wir nur 10% unseres Hirns verwenden oder so.
Ja.
Was ja auch nicht stimmt, weil es eben nicht wirklich so streng lokalisiert ist, also die gesamten Vorgänge im Hirn. Und in Wirklichkeit verwendet man natürlich schon mehr als diese 10%. Also es gibt nicht so eine Möglichkeit, dann das zu unlocken, dass du irgendwann dann nochmal um 90% gescheiter bist.
Naja.
Und ich glaube, es ist ja auch so, dass dann bestimmte Gehirnareale, wenn es nötig ist, dass die einfach dann andere Arbeiten übernehmen.
Weil, genau.
Also ja. Es gibt ja auch dieses Beispiel, glaube ich, von diesem Mann, der nur ganz wenig Hirnmasse gehabt hat, also wo der Großteil des Schädels, glaube ich, mit Flüssigkeit gefüllt war und so nur so am Rand, glaube ich, Hirnteile gegeben hat und der aber ein relativ normales Leben führen hat können, weil eben diese Teile des Hirns alle Funktionen übernommen
haben. Naja, das ist so ein bisschen auch wie bei dem Beispiel von Phineas Gage, das ich erzählt habe, dass man nicht genau sagen kann, was passiert und welche Hirnareale sich dann nochmal, welche Aufgaben die dann übernehmen können. Der Lukas schreibt dann, und er bringt ein Beispiel, das lese ich vielleicht kurz vor. So denke ich zum Beispiel beim Geruch von Butterschmalz immer an meine Oma, wie sie Pfannkuchen backt. Allein dafür benötigen wir aber verschiedene Gehirnareale, die zusammenwirken. Beim Gedächtnis wissen wir mittlerweile, dass einzelne Gedächtnisinhalte zwar sehr regional im Gehirn gebildet werden, unter anderem am Hippocampus, anschließend aber im ganzen Neokortex auf verschiedene Netzwerke und Nervenzellen verteilt werden. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass wir Gedächtnisinhalte behalten, selbst wenn einige Nervenzellen absterben. Ansonsten würden wir die Oma nicht mehr erkennen. Aber das zeigt eben, es reicht nicht nur einen Bereich zu verstehen, sondern das Ganze ist einfach ein sehr komplexes System.
Ein Gesamtwerk.
Ja, das wir, glaube ich, noch sehr, sehr wenig verstanden haben. Deshalb reicht es auch nicht. Es gibt ja immer wieder so Filme, von Cronenberg gibt es die, oder? Wo die Idee ist, man lagert das ganze Gehirn einfach aus auf eine Festplatte oder bei Cronenberg sind es, glaube ich, Videokassetten.
Das klingt nach Cronenberg, ja. Ich glaube, in Johnny Mnemonic ist ja auch so, dass nicht das Hirn ausgelagert wird, aber dass man quasi das Hirn wie so ein Speichermedium verwenden kann und das Zeug dann einfach wieder runterziehen. Und ich glaube, es gibt auch eine Akte X-Folge, die auch von William Gibson geschrieben worden ist. Und da geht es, glaube ich, auch darum, dass ein Hirn auf Disks gespeichert ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist ein Topos, der sich durchzieht. Und es bietet sich natürlich auch an, also seit wir sowas wie künstliche Speichermedien haben, dass wir uns überlegen, vielleicht wäre es möglich, unser Hirn und unser gesamtes Bewusstsein auch darauf. Aber dazu müsste man eben mal ganz genau wissen, was eigentlich Bewusstsein ausmacht.
Ja, genau. Du kannst halt die Informationen speichern, aber das ist halt am Ende nicht genug.
Also ich fürchte, wir werden weiterhin hier mit unseren fleischlichen Dingen Vorlieb nehmen müssen. Leibern.
Oder wie du sagen würdest, unseren zerfallenen Leibern.
Zerfallenden, ja. Ich meine, das ist einfach Entropie. Gell? Gut, hast du noch was zu den Hirnen? Ansonsten würde ich jetzt was zum Unternehmen Pastorius zu sagen haben.
Ja, mach mal.
Sowohl Barbara als auch Amelie haben sich per Mail gemeldet, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich den Chef der Abwehr 2 falsch ausgesprochen habe. Tatsächlich war das nicht Erwin Lahausen, wie ich ihn ausgesprochen habe, sondern Erwin Lahusen. Und ganz interessant, Amelie weiß das, weil ihre Großmutter die letzte Frau von Erwin Lahusen war.
Aus erster Hand.
Deswegen also. Weiß sie aus erster Hand. Und weil ihre Großmutter dann, also Lahusen stirbt ja im Jahr 1955 schon. Und ihre Großmutter hat aber den Namen weiterhin getragen. Vielleicht noch ein interessantes Detail zu Erwin Lahusen, auf das mich auch Manfred nochmal aufmerksam gemacht hat. Nach Kriegsende gerät er nämlich in US-Kriegsgefangenschaft und er wird dann Ende 1945 bei den Nürnberger Prozessen als einziger Kronzeuge der Anklage auftreten. Weil er zumindest nach seinem damaligen Wissensstand der letzte überlebende Offizier der Abwehr war. Und Manfred hat mich da auch auf die richtige Aussprache hingewiesen und er verlinkt auch zu einem Video, das es auch auf YouTube gibt, von Lahusen bei den Nürnberger Prozessen, wo man ein bisschen von seiner Aussage hören kann. Also es war auch so, dass als er dann im Zeugenstand gestanden ist, da ist er dann auch ziemlich beschimpft worden von den Angeklagten, vor allem Göring. Mhm. Eine andere Verwandtschaftsgeschichte noch, wenn man so will. Simon, der ein passionierter Bassist ist und aus Wien kommt, der weist mich darauf hin, dass der berühmte, aber tragisch früh verstorbene Bassist Jaco Pastorius angeblich ein später Nachfahre dieses Franz Daniel Pastorius ist, der die erste deutsche Kolonie gegründet hat in den USA. Und wenn ich jetzt Deutsch sage, dann eigentlich deutsch-niederländisch, weil das ja vor allem niederländische Familien waren, die mit ihm dorthin sind. Und es ist ganz lustig, weil ich kenne diesen Jaco. Also ich kenne ihn ein bisschen mehr als außer nur, dass ich den Namen kenne, weil ich im Jahr 2015 im Rahmen der Biennale einen Film über ihn gesehen habe.
Okay.
Der war dann nämlich Teil dieser Filme, die wir anschauen haben müssen, um dann einen auszuwählen als den besten Film.
Anschauen haben müssen.
Also anschauen haben dürfen. Also dürfen haben wir alle Filme, aber müssen haben wir zumindest 20, die dann in der Auswahl gestanden sind. Mhm. Aber auf jeden Fall dieser Film, und ist ein sehr guter Film, beleuchtet so dieses tragische Leben. Und falls du dich fragst, mit wem hat der denn gespielt, dieser Chaco? Ja.
Ja.
Johnny Mitchell, Pat Metheny und vor allem auch für Weather Report. Und du als Musikaficionado weißt natürlich, wer Weather Report mitgegründet hat. Ein berühmter Österreicher. Joe Zawinul.
Ah.
Joe Zawinul hat Weather Report mitgegründet und so wie ich es nachgelesen habe, ist auch so, dass die Hochphase von Weather Report übereinstimmt mit jener Zeit, als Chaco Pastorius für sie gespielt hat.
Interessant. Ah ja.
Oder mit ihnen gespielt hat. Und ja, er wird dann aus der Band geworfen und er stirbt dann leider relativ früh, hat eben auch Alkoholprobleme gehabt und auch psychische Probleme. Und ja, wenn du die Möglichkeit hast, schau dir einen Film an, ist echt sehr gut gemacht.
Sehr gut. Kommt auf meine Liste.
Sehr gut. Wie lang ist die Liste schon? Der Film, den du auch mal anschauen musst.
Das ist wie mit den Urlaubsreisen. Es gibt so Orte, wo man weiß, werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Film es in den nächsten Jahren nach oben schafft. Aber
wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann nehmen wir ihn mit und dann zwinge ich dich, dass wir ihn gemeinsam anschauen.
Ja, man muss eine Gelegenheit schaffen, dann funktioniert's.
Ich sag zwingen und du sagst Gelegenheit schaffen. Schön in der Art und Weise, wie du das in einem Euphemismus transkribieren kannst.
Hey, ich habe einen Vierjährigen zu Hause. Und da muss man kreativ werden.
Hm, ich verstehe schon. Ein weiteres Feedback habe ich noch zu Pastorius, und zwar in Bezug auf die Goldzertifikate. Ich spreche irgendwann im Laufe der Folge darüber, dass sie Geld mitnehmen und dass sie inmitten dieses Geldes, das ihnen geben wird, finden sie Goldzertifikate. Und ich sage eben, dass das vor allem deswegen problematisch ist, weil die USA mittlerweile den Goldstandard verworfen haben, also zu dem Zeitpunkt, als die aufbrechen in die USA. Und Hubert schreibt auf unserer Seite Folgendes. Du erwähnst, dass die Gruppe mit Bargeld und Goldzertifikaten ausgestattet ist. Die Goldzertifikate seien laut deiner Aussage unbrauchbar, da die USA zuvor bereits den Goldstandard verworfen hätten. Meines Erachtens hat das eine mit dem anderen aber nicht so viel zu tun, da Goldstandard ja lediglich die Unterlegung einer Währung mit Gold meint, also im Hintergrund. Vermutlich meinst du vielmehr das Goldverbot in den USA von 1933 bis 1974. In dieser Zeit war in den USA der Privatbesitz von Gold verboten und es gab eine Abgabepflicht an den Staat. Durch dieses Verbot dürften die Goldzertifikate für die Saboteure tatsächlich eher zur Belastung geworden sein. Ihr habt dann nochmal nachgelesen in dem Buch, aus dem ich es habe. Und da steht es nämlich nicht so drin, wie es Harald gemeint hat. Aber ich glaube, so wie Harald es beschrieben hat, ist es wahrscheinlich tatsächlich eher der Grund. Ja? Also ich glaube, das ist auch eher eine Frage der Auslegung, was jetzt hier tatsächlich das Problem der beinahe Spione war.
Ja.
Oder die dann da ausgereist sind. Aber es klingt schlüssiger, dass es eben dieses Goldverbot war und dass das dann ein viel größeres Problem sein hätte können, wenn sie dann plötzlich mit Goldzertifikaten auftauchen. Gut, das war mein Feedback zu Pastorius. Hast du noch Folgenfeedback? Ansonsten würde ich sagen, können wir übergehen zur Post.
Ja, lass uns übergehen zur Post. Ich habe auch nichts mehr.
Gut.
Warte mal.
Post.
Warte mal, ich habe einen Jingle-Trainer.
Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Gut, Daniel, wir haben wieder sehr viel Post erhalten. Ich war ja, war im Mai 2 Wochen nicht hier. Mhm. Sondern bei meinen Eltern, und als ich zurückkehrte, da habe ich dann einmal ungefähr eine Stunde damit verbracht, Post zu lesen, die in den 2 Wochen kommen ist. Also, ja, wir kriegen viel Post mittlerweile und vornehmlich eben Postkarten, und eine solche Postkarte haben wir von Andreas und Dagmar erhalten. Die waren in Mailand und waren dort im Castello Sforzesco. Haben von dort auch eine schöne Karte geschickt, und zwar ein bisschen so aus den, ich glaube aus den 50ern oder 60ern, als dort die U-Bahn in den Untergrund fuhr.
Hm.
Ja. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was ist so speziell an diesem Castello Sforzesco?
Hm.
Es ist höchstwahrscheinlich der Ort, an dem Christina von Dänemark gelebt hat.
Ja.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Francesco dem II. Sforza, GRG 447. also der, den sie ja geheiratet hat, als sie sehr jung war, und er war recht alt, aber er war auch sehr krank schon, und er ist ja dann recht bald verstorben, aber sie blieb ja dann auch die Herzogin von Mailand. Mhm. Micha und Thies, die sind Tierfilmer. Und wie sie in ihrer Karte schreiben, arbeiten sie Woche für Woche an einer Doku über die Tierwelt Frankreichs, schicken uns daher auch eine Karte aus Albi und hören eben auch Woche für Woche unsere Geschichten. Und ich habe nachgesehen, falls du dich fragst, wo Albi liegt, ist im Süden in der Region Okzitanien.
Ah.
Okzitanien, das habe ich auch nachgelesen, auch so eine Region ist, die erst vor relativ kurzer Zeit zu dieser Region zusammengestellt worden ist.
Ja, habe ich nämlich noch nie gehört. Okzitanien,
ja. Und schicken uns deswegen eine Karte aus Albi. Vielen herzlichen Dank, Micha und Thies. Gutes Gelingen beim Filmen der Tiere.
Ja, Richard, wie sieht die Tierwelt in Okzitanien aus?
Ich weiß es gar nicht genau. Aber muss er reichlich sein, weil sonst könnte man nicht filmen.
Hm, verstehe.
Ohne Tiere kein Tierfilm, würde ich sagen. Das ist meine Einschätzung.
Ja, gut. Gibt es irgendeinen Landstrich auf der Welt, wo es keine Tiere gibt?
Teile der Arktis oder Antarktis vielleicht.
Ja, aber selbst da hast entweder Eisbären oder Pinguine.
Ja, aber nicht überall wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Aber ansonsten, ja. Ja, immer in Wüsten. Ja, in Wüsten hast du auch unterschiedliche Tiere.
Ja.
Ich glaube, am ehesten irgendwo Arktis oder Antarktis.
Na, wahrscheinlich bei den Polen irgendwo.
Kleine Landschaft. Findest du einen Quadratmeter, wo du sagen kannst, okay, hier gibt es kein Tier.
Ja. Ich finde es ja so faszinierend. Ich habe an der Uni Hamburg mal einen Spinnenforscher interviewt. Und ich bin so mit dem Gedanken reingegangen, ja, wir kennen ja dann doch schon ganz schön viele Spinnenarten. Und er meinte so, ja, wenn du da in Australien einfach mal am Riff stehst und einmal quasi mit der Hand da ins Wasser fährst, hast du 10 neue Arten, die wir noch nie entdeckt haben vorher. So das Maß an Tieren, die wir noch nicht kennen, ist derart hoch.
Mhm.
Faszinierend.
Es ist auch faszinierend, wenn man sich überlegt, wie viele Dinge man noch nicht weiß und wie groß das Unwissen darüber ist, was man nicht weiß.
Naja, genau.
Also das zeigt sich, glaube ich, auch vor allem, wenn es um die Ozeane der Welt geht.
Oh ja, Ozeane sind auch so ein Thema, das stimmt.
Hm.
Hast du wohl eine Karte aus Ozeanien bekommen?
Nein, aber aus Krakau. Aus Krakau erreicht uns eine Karte von Patrick, der dort eine Geschichtsexkursion macht. Und er hat einen Themenhinweis, merkt aber an, dass er den dir, Daniel, persönlich geben wird. Und zwar beim Hier-Now-Festival.
Ah, fantastisch.
Mhm. Ja. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist dieses Hier-Now-Festival? Da treten wir auf, am 10. August. Und es gibt sogar noch Tickets. Es gibt noch Tickets, wer eines erwerben will, einfach auf hereandnowfestival.de gehen und erwerben. Wir sind nicht die Einzigen dort, weil es ist ein Festival.
Genau,
es gibt noch einige coole andere Podcasts anzuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall die Reise nach Köln.
Genau, also mit True Love sind dabei Lin und Leo, mit denen wir schon mal ein Crossover gemacht haben, die Mord of X machen. Dann Hazel und Thomas Hörerlebnis, Hotz und Humsi, auf die freue ich mich sehr. Ich hoffe, die sind nicht gleichzeitig mit uns.
Glaub nicht.
Hm. Jedenfalls, genau, es gibt noch Tickets und es ist die einzige Gelegenheit, dieses Jahr uns live zu hören oder zu sehen.
Korrekt.
Mhm. Also wer uns 2024 live sehen will, hat jetzt noch Chancen, Tickets zu kaufen.
Ja. Simone und Fabster, es steht tatsächlich so auf der Karte, ich habe mir nicht verlesen, Fabster, die sind mit dem Rad unterwegs. Sind schon 2000 Kilometer gefahren und sie schreiben ihre Karte aus Schweden. Und das Sujet ist ganz lustig, zeigt so eine Illustration von zwei auf dem Fahrrad. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich sicher, Schweden, was ist mit der Vasa? Ja, warum ist die nicht auf der Karte? Sie schreiben auch, dass die Vasa erst noch besucht wird.
Mhm.
Deswegen haben sie einfach so ein kleines Schiff auf die Karte gekritzelt. Also es ist draufgemalt, so ein kleines Schiff im Hintergrund. Das soll die Vasa darstellen. Eine Karte aus dem Vasa-Museum selbst haben wir natürlich auch erhalten. Ja, ich glaube, es gibt keinen Feed-Gag bisher, wo das nicht der Fall war. Marvin war dort. Marvin war aber berufsbedingt auch woanders in Stockholm, nämlich im Gösta Mittag-Leffler-Institut. Und er hat es auch so als Themenhinweis, hat man, ja, das Leben von Gösta Mittag-Leffler wäre auch ein sehr interessantes, also es wäre auch eine sehr interessante Geschichte. Aber mir ist dann natürlich gleich der Name ist mir natürlich gleich aufgefallen, weil ich habe ihn schon einmal in einer Folge erwähnt. Weißt du noch, welcher das war?
Nee.
Ein Mathematiker ist er. Ein schwedischer Mathematiker.
Dann hast du ihn erwähnt bei deiner Folge über die russische Mathematikerin.
Richtig. Sofia Kowalewskaja.
Ah, Kowalewskaja, ja.
Sophie, ich habe so gemerkt, du machst den Satz ein bisschen länger, während du versuchst, dich daran zu erinnern, wie sie heißt. Sofia Kowalewskaja, gestern Mittag war ihr Mentor quasi. Ah. Ja, das war der erste, der sie dann auch als Privatdozentin angestellt hat. Auch Jenny und Andreas sind mit dem Rad unterwegs, allerdings in Deutschland, und sie schicken uns daher eine Karte aus Nürnberg, bedanken sich auch sehr für unseren Podcast. Und Jenny schreibt auch, dass sie uns letztes Jahr in München gesehen hat und sie jetzt gut gefunden, so wie sie es beschreibt. Ich glaube sogar sehr unterhaltsam, hat sie geschrieben, so in die Richtung.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Jenny und Andreas fürs An uns denken bei eurer Radtour. Elisabeth schreibt uns einen Brief mitsamt Karte aus Spanien. Die Karte ist aus Salobreña, wo sie schon lange Zeit wohnt. Sie schickt aber noch was anderes. Es ist ja so, in GAG 392, das ist die Folge über den Streik der Streichhölzer Frauen. Mhm. Da sprichst du ja davon, als wir so über Zündhölzer sprechen, dass du diese Wachsanzünder nicht kennst,
ja,
die ich beschrieben habe. Und Elisabeth schreibt, dass die in Spanien sehr beliebt waren. Und hat auch versucht, welche zu finden, hat lange Zeit aber keine gefunden. Und dann hat sie welche bei einem Flohmarkt gefunden. Sie schreibt, die heißen Cerilla, vom Spanischen für Wachs. Und die sie mitgeschickt hat, die funktionieren leider nicht mehr. Vielleicht, weil sie schon nass worden sind, aber sie sind hübsch. Ja. Haben so eine kleine Zeichnung drauf. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, bringen sie mit.
Ja, lustig, cool.
Dann hast du auch solche. Wie man das übrigens ausspricht, Cerilla, weiß ich deshalb, weil sie am Ende ihres Briefs auch noch so eine kleine Hilfestellung gibt zur richtigen Aussprache von diversen spanischen Wörtern. und eben, dass das vor dem Vokal, wie eben in diesem Fall I, dass es dann so eine Theria ist. Ja. Volker hat mir eine Leseprobe geschickt. Eine Leseprobe eines Comics, und zwar eines Fahrenheit 451 Comics. Hat er in einem Comicladen am Prenzlauer Berg gefunden. Dieses Comic ist von Victor Santos. Volker meint, sein Geschmack trifft das Stil nicht so. Ich finde es aber ganz gut. Und jetzt muss ich halt noch irgendwo die Vollversion finden. Ja, dieses Victor Santos Fahrenheit 451 Comics. Jedenfalls schreibt aber Volker auch, dass er sich auch schon auf Köln freut. Kommt auch nach Köln. Ah, jetzt haben wir schon zwei verbriefte Menschen, die uns in Köln sehen werden.
Sehr gut. Dann sag Hallo, wenn du da bist.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich mich persönlich für das Comic bedanken. Einen weiteren Brief haben wir erhalten von Peter, und Peter schickt diesen Brief mit Karten aus Kanada. Das Besondere daran ist, es sind alles Fotos, die er selber gemacht hat, und zwar als er 2014 in Kanada geweilt hat, und er hat natürlich daran zurückdenken müssen, als er meine Folge zu Pemmican gehört hat. Und er hat auch ein Foto eines Souvenirs mitgeschickt, das sich dort gekauft hat, und zwar ist es ein Shirt aus der kanadischen Olympia-Kollektion. Und das Foto, das er schickt, ist vom Label. Da ist nämlich der Official Outfitter des kanadischen Teams angegeben. Und kannst du dir vorstellen, wer das ist? Der Official Outfitter des kanadischen Teams.
Nee.
Hudson's Bay.
Ach, natürlich.
Hudson's Bay. Also das große Handelsunternehmen. Und das
ja auch
eine ziemliche Rolle gespielt hat in der Pemmican-Folge.
Interessant, ja, weil deren Markenname ist jetzt bei uns nicht so präsent. Mhm. Aber deshalb bin ich jetzt nicht auf Hudson's A.
Ja. Gabi hat sich auch von unserer Pemmican-Folge inspirieren lassen. Die hat sie nämlich während ihres Fluges nach Kanada gehört. Mhm. Sie war dort bei einer Konferenz in Banff, das, glaube ich, heutzutage vor allem bekannt ist für die vielen Bären, die dort leben. Mhm. Und das Café dort, das hatte auch einen Pemmican-Stick. Und einen solchen hat sie geschickt. Einen Pemmican-Stick. Der ist Elder Approved, ist so ein Stempel drauf. Also wahrscheinlich wirklich so nach traditionell, oder zumindest tun sie so, als wäre er traditionell hergestellt. Und er erhält auch tatsächlich Bison und die Saskatoon Berries, die, falls du dich fragst, von einer Pflanze kommen, die erlenblättrige Felsenbirne heißt. Also die sind auch dabei. Probiert habe ich es noch nicht. Es ist aber Pemmican, hält also bis Oktober 2025.
Ich wollte gerade sagen, ist da ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf?
Es ist tatsächlich eines drauf. Aber ja, zumindest bis Oktober 2025 hält's.
Verstehe.
Also irgendwann zwischen jetzt und dann werde ich es verspeisen und dann gebe ich eine Rückmeldung, wie es schmeckt. Es schaut ein bisschen aus wie so ein Beef Jerky Stick, den man halt kennt, wenn man schon in den USA an Tankstellen unterwegs war. Mhm. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall auf den Geschmack. Also vielen Dank, Gabi. Hiermit auch ein Gruß an ihren Mann Nico. Der ist nämlich seit den kleinen zweistelligen Folgen schon Hörer unseres Podcasts.
Sehr gut.
Ulrike und Helmut haben uns einen Brief geschickt, wollten eigentlich eine Postkarte und noch mehr schicken, ist aber verloren gegangen. Sie haben eine Tour durch Belgien gemacht und sie schreiben uns in diesem Brief dann auch gleich Empfehlungen für die jeweiligen Städte. Und lustigerweise in einer dieser Städte, die sie beschreiben, war ich jetzt in meinem Urlaub vor kurzem, nämlich in Antwerpen. Hm. Ich habe ja Niederlande-Urlaub gemacht. Dann waren wir in Antwerpen, weil die Lene wollte dort unbedingt ins Fashion Museum.
Ah, verstehe.
Dann waren wir im Fashion Museum in Antwerpen und sind dann noch so ein bisschen herumspaziert und es ist echt eine sehr schöne Stadt.
Ja, es vor allem erinnere mich an den Bahnhof, der da super schön ist. Kann es sein?
Ja, der ist riesig und der ist echt wunderschön. Da habe ich einige Fotos gemacht. Mhm. Ja. Also da kommst du nämlich so rauf und wenn du mit so einem Zug kommst, der bei so Plattformen sind, die sehr nieder sind, dann gehst du immer Stock für Stock rauf und es wird immer noch massiver. Ja. Es ist außergewöhnlich.
Voll.
Jedenfalls waren Ulrike und Helmut auch noch in Kelmis und haben dort versteinertes Holz und versteinertes Erz gefunden und haben uns sowas geschickt. Ja. Sie haben uns ein Stück Galmei geschickt. Das steht jetzt hier bei mir am Schreibtisch. Da müssen wir uns halt teilen.
Ja.
Also müssen wir ein zwei hauen.
Kann dein Ofen das einschmelzen?
Ziemlich sicher nicht. Nein, das müssen wir mit Brute Force machen.
Aber es gibt doch jetzt diese ganzen neuen Öfen, die haben doch diese Selbstreinigungstechnik.
Du sagst jetzt, sie haben jetzt so einen Hochofenmodus.
Nee, aber genau, das ist ja im Grunde ein Hochofenmodus, weil das funktioniert ja so, der wird extrem erhitzt, dieser Backofen. Ich glaube, bis auf, weiß nicht, 500 Grad oder so. Und alles, was da an Fett ist und so verbrennt, dann wird in Asche umgewandelt und kann man dann leicht rauswischen.
Bin mir aber auch nicht sicher, ob das ausreicht. Aber ich muss aus leidiger Erfahrung mitteilen, unser Backofen ist nicht selbstreinigend. Einfach so rausblasen. Ja, aber ich glaube, das reicht aber auch nicht aus für das Schmelzen von Erz.
Wahrscheinlich, ja.
Von versteinertem Erz.
Ja. Das heißt, du machst vor allem einen Backofenspray oder wie? Was sind deine Tipps?
Ja. Ey, klar, es gibt nicht viel anderes.
Hm. Ja, das heißt Backofenspray. Das heißt doch immer, man kann so, keine Ahnung, Zitronenschalen reinlegen und dann erhitzen, dass das Wasser dann verdampft.
Bräuchte ich viele Zitronenschalen. Hm. Bin mir nicht sicher.
Pyrolyse heißt es. Pyrolyse. Mhm.
Dieser Vorgang mit dem Einäschern.
Genau.
Ja.
Ist schon auch hart. Ja. Aber ja, wird funktionieren.
Hm. Vorhin, als ich Kelmis vorgelesen habe, da hast du so wissend, kann jetzt nicht sagen genickt, weil ich den nicht sehe, aber du hast zu verstehen gegeben, dass du weißt, wo das liegt.
Ja, Kelmis, sag mal was. Das ist die Hauptstadt eines kuriosen Landstrichs, über den ich schon mal eine Folge gemacht habe.
Sehr gut. Passt auch gut zur nächsten Karte. Der Patrick schickt uns eine Karte aus Aachen, schreibt aber dazu, er schickt es deswegen, weil in der Nachbarschaft von Aachen, da liegt Kelmis. Und von Kelmis bis hoch zum Dreiländereck, Niederlande, Belgien, Deutschland, da lag eben früher Neutralmoresnet.
Genau, Neutralmoresnet.
Ja, sehr gut. Ich habe schon gedacht, ich muss sie erinnern an Kelmis, aber sehr gut. Noch besser so.
Ja.
Also vielen Dank, Patrick, für die Karte aus Aachen. Und wir bleiben so ein bisschen in der Gegend. Aus Amsterdam haben uns nämlich zwei Karten erreicht. Und lustigerweise haben die beide dasselbe Sujet, nämlich die Dachbodenkirche. Uns liebe hier op Zolder. Mhm. Also unser lieber Gott auf dem Dachboden.
Ja, ah, sehr schön. Hast du den auch angeschaut? Warst du auch in Amsterdam?
Ich war in Amsterdam, aber ich war eben nicht in dieser Dachbodenkirche.
Ah, okay.
Das ist sich nicht ausgegangen. Diese Karten übrigens sind von Andi und von Jan.
Ah, sehr gut.
Also vielen herzlichen Dank dafür. Ja, nein, ich habe das ist sich in Amsterdam nicht ausgegangen. Wir waren nur 1,5 Tage dort. Am einen Tag haben wir uns das Rijksmuseum angeschaut und sind dann so ein bisschen rum. Und am nächsten Tag haben wir schon wieder abreisen müssen und haben dann irgendwie keine Lust gehabt, noch ins Van Gogh-Museum zu gehen, das auch noch Möglichkeit gewesen wäre. Und nicht so viel Kulturelles in Amsterdam, wie man könnte. Ja, da müssen wir wiederkehren.
Ja, sehr gut. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, das war Folge 80, also das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Mhm. Und es war auch, also das war Ergebnis meines Amsterdam-Urlaubs. Und ich glaube, es war 2017. Hm. Uiuiui.
Auch schon Zeit leer. Hm. Jeremy schickt uns einen langen handgeschriebenen Brief samt Postkarte aus Bologna, wo er gerade auf Auslandssemester ist, beziehungsweise war, also ich nehme an, das ist jetzt vorbei, oder? Weil jetzt ist Juli. Und er studiert Politikwissenschaften, aber im Nebenfach Geschichte, und er lässt sich immer wieder inspirieren von unseren Geschichten. Und deine Geschichte zum vierten Kreuzzug zum Beispiel, GRG 289, die hat ihn zu einer Hausarbeit inspiriert.
Sehr gut.
Ja. Er schickt dann auf der Karte dann auch noch Themenhinweise, aber wie es Usus ist, werde ich mir die einnähen. Ja?
Einnähen.
Themenhinweise. Jetzt ist hier gerade so die Müllabfuhr, aber ich glaube, wir reden einfach drüber.
Ja.
Oder? Versteht man uns auch.
Was sagst du? Richard!
Müllabfuhr! Daniel!
Red einfach weiter, ich höre dich!
Passend zu Bologna haben wir auch eine Karte erhalten von Anna, Michi, Meli und Lukas, seiner Familie, die Urlaub gemacht haben, und zwar in Modena.
Hm.
In Modena. Und diese Karte ist eigentlich ein Foto von ihnen. Und was glaubst du, vor was sie stehen in Modena?
Sie stehen vor dem Eimer.
Richtig. Also Replika dieses Eimers.
Ja.
Aber ja, sie sind dort hingefahren und haben natürlich dann ein Foto machen müssen vom Eimer.
Ja, sehr gut.
Und passt gut. Also Karte und Brief aus Bologna und Karte aus Modena. Ja. Unser kleiner Eimerkrieg hier.
Ja.
Und weil wir gerade beim Eimerkrieg sind, aus San Gimignano schickt uns Marcel eine Karte. Und das habe ich ja, glaube ich, dann in einem Feedback zu der Folge schon erwähnt. Dort stehen heute noch die meisten Geschlechtertürme, die es in Italien noch gibt. Und die habe ich ja auch in der Folge zum Eimerkrieg erwähnt.
Ja.
Ja, also hier haben wir wirklich so thematisch sehr gut Karten erhalten im letzten Monat.
Fantastisch.
Bettina schickt uns eine Karte aus dem Ruhrgebiet. Und zwar mit den Eiffeltürmen des Ruhrgebiets. Weißt du, was die Eiffeltürme des Ruhrgebiets sind?
Wahrscheinlich die wie heißen die, Fördergerüste?
Genau, ja, diese Fördergerüste sind es. Die nennt man auch die Eiffeltürme des Ruhrgebiets.
Naja.
Und sie sah sich erinnert an GRG 275. Und da ging es um jemanden, der den Eiffelturm verkauft.
Ah, 275 war das.
Viktor Lustig.
Viktor Lustig.
Naja. Ja, genau. Und weil wir gerade bei der Stadt der Liebe sind, ja, Paris, Bettina schreibt, dass wir ihre alte Liebe wiedererweckt haben, nämlich die zur Geschichte.
Ah, fantastisch.
Wie schön ist das?
Ja.
Also vielen Dank, Bettina. Aus Chemnitz schreibt uns Tina, und zwar so als, wie soll ich sagen, Hinweis, weil Chemnitz wird 2025 Kulturhauptstadt sein.
Mhm.
Und da meint sie, da sollte sich doch ein Thema für eine gute Geschichte finden.
Ja, denke ich auch.
Also mach dich schon mal dran an die Themenfindung, Daniel. Ich auch. Müssen wir halt schauen, dass wir nicht gleichzeitig.
Naja.
Eine Karte aus Köln haben wir auch erhalten. Und zwar ist es eine Farina-Gegenüberkarte.
Ah, sehr gut.
Da waren nämlich Caroline, Martin und Eleonore. Und über Eleonore musst du wissen, sie ist mit 1,5 Jahren unser wahrscheinlich jüngster Fan.
Sehr gut.
Ja?
Ja.
Ja, sie waren in Köln und haben sich nicht nehmen lassen, dort auch das Farina-Gegenüber zu besuchen. Und
wie riecht die Karte?
Zu schicken. Ja, sie riecht halt wie eine Karte, die einige Tage transportiert worden ist.
Ja.
Inmitten anderer Karten. Leider nicht nach Farina gegenüber. Aber wenn ich das riechen will, dann habe ich noch immer mein kleines Fläschchen, das du mir großzügigerweise überlassen hast. Ja.
Du, ich habe es ja mit Firmengeld bezahlt.
Also habe ich die Hälfte gezahlt?
Letztlich ja.
Es ist der Gedanke, der zählt.
Ja.
Das ist der Gedanke, der zählt. Lisa und Merle schreiben uns aus England. Genau, eine Karte aus dem Natural History Museum. Schreiben so, dass sie jetzt nicht alle Referenzen zu allen Folgen, die irgendwie London-Bezug haben, hier aufzählen wollen. Dafür sind es zu viele. Sie beziehen sich aber auf eine andere Folge, nämlich GRG 129, über Mary Anning, die du gemacht hast.
Mhm.
Und sie meinen, dass leider im Natural History Museum nichts über ihre Arbeit zu finden ist.
Hm. Komisch eigentlich, gell? Weil inzwischen würde ich schon denken.
Das hat man eigentlich meinen, gell?
Ja.
Also, vielleicht irgendwo versteckt.
Ja. Das war übrigens Folge 129, die Entdeckung der Dinosaurier.
Genau.
Und sie hat die ersten Meeressaurier entdeckt, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm. Tom und Linda, die waren in Wien und wandelten dort auf den Spuren der Weltausstellung von 1873, das war GRG 187. Wie wir wissen, gibt es aber natürlich heutzutage nicht mehr viel zu sehen von der Weltausstellung. Ja, die Dinge sind weggebracht oder abgebrannt oder sonst wie. Was sie aber gefunden haben, waren Mineralien im Naturhistorischen Museum, die auch bei der Weltausstellung ausgestellt worden sind. Und Tom, übrigens, ist niemand anderer als Erfinder und Entwickler von PastPuzzle.de.
Oh.
Erinnerst dich noch? Er spielt das noch immer regelmäßig.
Ja.
Und ich glaube, es spielen auch sehr viele Leute, weil immer wenn Folgen von uns bei PastPuzzle dann angegeben werden als Quelle für die Fragen, sehe ich das in den Logs unserer Website.
Mhm. Ja.
Also da kommen dann noch recht viele Leute zu uns.
Also man muss sagen, es hilft uns zu hören, wenn man das Spiel spielt.
Ja. Und es hilft uns, wenn jemand das Spiel spielt, weil sie dann bei uns landen.
Genau. Ein Win-Win.
Absolut. Also vielen Dank, Tom und Linda. Clemens schickt uns eine Karte von ganz woanders her, nämlich aus Central Australia,
Wo
er seit 10 Monaten kreuz und quer durch die Gegend fährt. Und welche Folge referenziert er, deren Protagonisten er überall in Australien begegnet?
Ah, die Dicktree-Folge.
Richtig. GRG 49. Der Dicktree und die erste Durchquerung Australiens. Er bedankt sich dann auch noch in einem kleinen Kasten auf seiner Karte für die coolen Partyfakten, die wir mit unserem Podcast liefern. Und da ist mir eingefallen, dass das ja unser ursprünglicher Plan für ihr Buch war, gell?
Ja, das stimmt.
Wir wollten ein Partybuch machen, wie man das Eis auf unterschiedlichen Partys oder Veranstaltungen brechen kann mit einer unserer Geschichten. Der Plan ist aber vor der Corona-Pandemie entstanden und dann irgendwie war nichts mehr mit Partys.
Ja, wir konnten das Konzept nicht testen.
Ja, das wäre halt sinnlos gewesen. Weil wenn man daheim ist, kann man sich selber die Geschichte erzählen. Ist auch nicht so.
Mhm.
Ich meine, mittlerweile gibt es wieder Partys, aber es ist nicht mehr, die Partywelt ist, glaube ich, nicht mehr dieselbe. Ich meine, ich kann es nicht sagen, weil ich bin selber wenig auf Partys gegangen.
Ich wollte gerade sagen, die Partywelt für mich ist dieselbe. Also ich bin vorher auf wenig Partys gewesen und bin es heute.
Ja, das stimmt.
Aber ja.
Daniela und Markus, die waren ebenfalls in Australien. Ihre Karte ist allerdings aus Melbourne und auch sie referenzieren den Dicktree. Ich glaube, wir müssen ein paar mehr Australien-Folgen machen.
Oh ja, absolut.
Ich glaube, wir haben nur eine, die noch in Australien spezifisch nur spielt, oder? Und das ist die mit dem Hai.
Oh ja, ein Hai.
Dem Arm. Eine True-Crime-Folge. Daniela und Markus, die haben aber noch eine zweite Karte geschickt, die übrigens nicht am selben Tag angekommen ist. Ja, wie die aus Melbourne, und zwar aus Perth. Vielleicht ist der Grund, dass sie nicht am selben Tag angekommen ist, weil sie ein bisschen dicker ist und ein bisschen spezieller. Es ist nämlich so eine Art Hologrammkarte, die so, so eine kleine Emu-Familie zeigt, die so auf dem Highway stehen. Hervorragend. Hat mich sehr gefreut. Hab viel Zeit damit verbracht, sie zu kippen. Kennst du diese Kipp-Hologramm-Geschichten?
Ja, voll.
Das ist... um eine andere Folge zu referenzieren, Mesmerizing. Aus Taipei, also Taiwan, schickt uns Lovis eine Karte und hofft, dass wir mal was über Taiwan machen werden.
Mhm, gute Idee.
Und was soll ich sagen, er ist auf meiner Shortlist. Jetzt auch für dich als Warnung.
Ja, also verstehe.
Magnus schickt uns auch eine Karte aus Asien, genauer aus Ayutthaya, aus Thailand. Das wir ja schon aus meiner Folge zu Falken kennen, GRG 349. Vielen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, schon einige Karten aus Ayutthaya gekriegt. Ich glaube, im letzten Feed-Gag kamen auch mindestens eine vor.
Ja.
Das ist ein beliebtes Urlaubsgebiet. Anne und Dirk, die waren in Irland und sie schicken uns eine Karte von Valentia Island. Und vielleicht kommt dir dieser Name auch bekannt vor.
Valentia? Das so wie Valencia?
Valentia. Ja, genau.
Ah, da muss es irgendwie mit der spanischen Kolonisierung zu tun haben.
Nein, es hat mit einem Kabel zu tun.
Ah, verstehe.
Mit dem
Unterseekabel?
Richtig. Dem ersten Transatlantikkabel.
Ah.
Das war GRG 175. In Valentia Island kamen nämlich die ersten Telegrafennachrichten aus Neufundland an, beziehungsweise ist auch dann die erste Nachricht aus Europa nach Kanada geschickt worden.
Mhm.
Sie schreiben deswegen auch in der Karte, es ist kein Telegramm, sondern nur eine Postkarte. Passend dazu hat uns auch Michael eine Karte geschickt. Der war nämlich in Porthcurnow in Cornwall und dort wurde nämlich im Jahr 1870 auch ein Telegrafenkabel gelegt, aber eben nicht transatlantisch, sondern nach Indien.
Ja.
Also ist ja auch, ich habe so gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich, Transatlantik, das ist nicht die einzige Geschichte.
Ja,
ja. Muss ja auch in andere. Und ich meine, Indien für Großbritannien, da ist die Kommunikation natürlich sehr wichtig, weil es ja noch Kolonie war.
Ja, klar. Ja, das wäre auch nochmal interessant, wann das erste Transatlantikkabel einmal quer durch den Pazifik verlegt wurde.
Hm. Dann wäre es aber kein Transatlantikkabel.
Nein, wäre es kein Transatlantikkabel, wäre es ein Transpazifikkabel.
Mhm. Ja. Gerne.
Schauen wir mal.
Nächste Folge. Nächste Folge über Kabel. Und weil wir gerade auf der Insel sind, eine Karte aus Schottland haben wir auch bekommen. Und zwar spezifisch vom Glenfinnan Viaduct. Viaduct, wo sich Anita auf den Spuren der Jakobiter bewegt, wie sie schreibt. Und du weißt ja, ich bin großer Schottland-Fan und 2017 war ich auch in Schottland. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich über diesen Viadukt gefahren bin. Deswegen habe ich bei Firkert, wo ich unsere gesamte Reise geplant habe, nachgeschaut und wir sind tatsächlich drüber gefahren.
Hm.
Ja. Also kenne ich zumindest vom Drüberfahren, als wir uns so in Richtung Oban und dann Skye bewegt haben.
Mhm.
Ja, freut mich immer, eine Karte aus Schottland zu kriegen. Ich möchte unbedingt wieder hin. Weil ich reise nicht so wahnsinnig viel, aber Schottland, da würde ich einfach wieder hinfahren, anstatt irgendwo hin, wo es neu ist.
Echt?
Hm. Ich finde Schottland ist großartig.
Naja, glaube ich. Ich war aber auch noch nie, muss ich sagen. Ich will auch mal hin.
Sehr gut, do it. Gib's auf die Liste.
Ja.
Bettina schickt uns eine Karte aus einem Ort, der mittlerweile bei uns schon, wie soll ich sagen, so eine Art Eigenleben entwickelt hat, nämlich Brest.
Oh ja.
Brest. So extra breite Karte, sodass man auch viel vom Hafen sieht. Und sie schreibt, sie hat unseren Podcast von ihrem Sohn Leonard empfohlen bekommen. Und sie tauschen sich immer wieder untereinander über das Gehörte aus. Wie schön ist das?
Fantastisch. Also vielen Dank, Leonard. Das ist nämlich auch wirklich eine gute Idee und auch eine Sache, die wir ganz am Anfang öfter erwähnt haben, dass wir euch darum gebeten haben, anderen Leuten unseren Podcast zu empfehlen. Weil das ist einfach so, persönliche Empfehlungen funktionieren einfach am besten und so tut ihr uns was Gutes und wir freuen uns und andere Leute freuen sich vielleicht auch, wenn sie damit uns entdecken. Genau, deshalb also vielen Dank, Leonard.
Ja, ist ja auch, glaube ich, so der einzige Grund, dass wir überhaupt jetzt so die Hörerschaft haben, die wir haben. Und das ist sehr wichtig für uns. Und wenn es dann in der Familie passiert und dann so generationenübergreifend ist, das finde ich auch extra schön.
Naja, voll. Jetzt haben wir diesen Weg, hast du nicht heute auch schon erwähnt, ein 1,5-jähriges Kind, das mithört?
Richtig.
Es gibt also auch den Weg, dass man wirklich so aufwächst mit dem Podcast.
Wird uns so geprägt. Ja. Wir haben auch einen gemeinsamen Freund übrigens, dessen Kind lange Zeit zu unserem Podcast eingeschlafen ist.
Oh, hast du den gestern getroffen?
Ja.
Sehr gut.
Ich habe ihn gestern getroffen und er hat mir gesagt, mittlerweile funktioniert das nicht mehr.
Mm, na ja.
Jetzt will sie nämlich Bücher anschauen. Sie will auch kein Buch vorgelesen haben, sondern sie will selber dann die Geschichten erzählen, die sie sich ausdenkt, basierend auf den Bildern, die sie sieht.
Ah, ja.
Finde ich auch hervorragend.
Das stimmt, ja. Ist hervorragend, aber es verhindert, dass das Kind einschläft, wenn es selber die
ganze Zeit. Naja, wenn es viel redet, wird es vielleicht müde dann.
Mm.
Und dann geht der Drache darüber. Kannst du mir vorstellen. Svenja, die schickt uns nicht nur eine Karte, sondern ein Foto als Postkarte und zwar von den Färöerinseln.
Mhm.
Von den Färöerinseln, die ja in Österreich vor allem, glaube ich, dafür bekannt sind, dass das österreichische Nationalteam mal gegen sie verloren hat.
Ja, weil der Fußballplatz aber auch schwer zu bespielen ist. Ich glaube, es gibt dort einen Platz, das ist der einzige Platz ist, an dem es erlaubt ist, den Ball festzuhalten, wenn man irgendwie eine Ecke schießt oder so.
Weil er sonst im Meer landet.
Ja, weil er sonst vom Wind weggeweht wird. Das ist aber leider ein Mythos, also dass es diese Ausnahmeregel gibt, dass man den Ball festhalten darf. Ich glaube, es ging vor allem um den Strafstoß, also dass man da, dass da den Ball jemand festhalten durfte.
Mhm.
Stimmt leider gut. Nicht. Aber es wäre lustig.
Schade.
Ja.
Das Spezielle an dieser Karte ist, das Foto ist ein Foto unseres Buchs vor dem Panorama des Meeres und einer schroffen Küste.
Sehr schön.
Wie cool ist das? Sie hat dann so geschrieben, wie sie dann so fein dort liegt und unser Buch liest mit diesem Blick. Und ja, was soll ich sagen? Das setzt Fernweh ein. Vor allem, wenn es so warm ist draußen. Dann wäre ich auch gern dort und würde ein bisschen da rumliegen und dann so im Sturm rausgehen.
Ja.
Noch so eine Buchfotokarte haben wir erhalten und zwar von Christina,
mhm.
Die das Buch vornehmlich in der Schweiz im Zug fahrend gelesen hat. Und die Schweizer Post erlaubt nämlich auch personalisierte Briefmarken. Und daher ist diese Briefmarke, die auf dieser Karte ist, ist ein Foto von uns. Mhm. Und zwar, wo wir gemeinsam in der Nationalbibliothek sitzen.
Ja, cool.
Ist sehr cool. Also das ist, ich glaube, personalisierter kann man eine Karte gar nicht mehr schicken. Mhm. Also mit unserem Buch auf der Karte und einer eigenen Briefmarke.
Ja, sehr cool.
Ja, also vielen Dank, Christina. Jonas und Rachel, die waren in Griechenland und haben zur Vorbereitung gleich einmal Folge GAG 440 gehört. Hm. Weißt du noch, was das ist?
Ja, GAG 440 ist die Folge, das kann ich dir gleich sagen, das ist nämlich ganz einfach für mich rauszufinden, weil ich muss mich nur kurz erinnern und dann weiß ich, dass es die Folge...
Erinnerst du dich mit einer Tastatur und einem Bildschirm, der vor dir ist?
Nee, ich weiß, dass es um eine Giraffe ging, die einem König geschenkt wurde.
Genau. Eine Giraffe für den König heißt. Sie schicken auch gleich einen Themenhinweis mit, aber ja, habe ich vorher schon gesagt.
Ja, es geht um einen Elefanten, der verschenkt wurde.
Ja. Also vielen Dank, Jonas und Rachel. Auch Franziska war in Griechenland, allerdings Knossos. Und sie schreibt unter anderem, dass sie zu ihrer Promotion in Informatik hat sie von der Schwester ihres Kollegen Stefan eine Autogrammkarte von uns erhalten. Hm. Wie lustig ist das? Und sie bittet uns, dass wir die Schwester ihres Kollegen Stefan grüßen, weil sie eigentlich gar nicht persönlich kennt, aber sie ihr trotzdem diese Karte gebracht hat. Machen wir natürlich gern. Sie heißt Katharina. Also vielen Dank, Katharina, fürs Verschenken unserer Autogrammkarten.
Ja, ja, liebe Grüße.
Sehr gut. Viel Grüße. Bisschen weiter im Norden als Griechenland, im Fram-Museum, war Denin, schickt uns von dort eine Karte. Und er schreibt, dass er zur Vorbereitung dieses Besuchs sich alle Folgen zur Polarforschung angehört hat. Und Daniel, ich habe nachgeschaut, was wir für Folgen zur Polarforschung gemacht haben. Und ich würde dich bitten, dass du jetzt einmal versuchst, die aufzuzählen.
Ah, alle zur Polarforschung.
Okay. Ja, es sind nicht so viele, wie man denken würde, aber es sind nicht nur eine.
Okay, ich glaube, ich kriege sie hin. Also wir haben die Franklin-Expedition.
Ja, das war die erste. Das ist GAG 216.
Wir haben Shackleton.
Genau, die zweite, GAG 152.
Wir haben die Ballonsache, das war die André-Expedition.
Andres-Expedition.
Dann das
GAG 324.
Dann hatten wir...
Ich meine, es ist für dich einfach, weil bis auf die Franklin sind alle von dir.
Warte mal, dann haben wir den Polarforscher...
Nansen.
Nansen, genau.
415 und dann haben wir noch eine.
Noch eine, aber die fällt mir nicht ein.
GAG 386, Wettlauf... zum Nordpol.
Ach, Wettlauf zum Nordpol, natürlich.
Ja. Also, ja, kann man ungefähr 5 Stunden lang Polarforschung anhören.
Sehr gut, das heißt, ich bin unser Polarexperte.
Du bist auf jeden Fall unser Polarexperte. Mittlerweile, glaube ich, eben auch so unser Expeditionsexperte. Mhm.
Wolltest du immer sein?
Tja.
Hast nicht eingelöst. So wie ich dich eingekauft habe als Mittelalterexperte.
Ja, und jetzt schauen wir an.
Ja.
Kaum Mittelalter gemacht.
Ja.
Naja, ist ja noch Zeit. Bis zur Pension. J. Punkt, das ist die einzige Unterschrift, schreibt uns eine Karte aus Florenz mit dem Duomo und bedankt sich grundsätzlich für unsere Geschichten. Nicht zuletzt, weil sie bzw. ihn dazu gebracht haben, endlich ihre oder seine Reise- und Kulturträume auszuleben.
Hm.
Ja. Und deswegen jetzt Roadtrip Italien. Und eine Karte aus Florenz. Schau, wir inspirieren auch Leute, dass sie irgendwo hinfahren.
Und das ist auch cool.
Wir müssen uns mehr inspirieren, auch irgendwo hinzufahren.
Das stimmt. Aber das ist super. Also viel Spaß noch beim Roadtrip.
Ja, klingt gut. Mhm. Katharina aus Weimar schickt uns eine Karte der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
Mhm.
Und das ist lustig, weil das ist im Grund kein Verweis auf die Feedgag-Folge, weil sie schreibt in der Karte, dass sie immer darauf gewartet hat, dass ich diese Anna-Amalia-Bibliothek erwähne, was sie natürlich in der Folge selbst nicht gemacht habe, aber dann in der Feedgag-Folge. Aber ja, jetzt haben wir es auch als Karte und ich werde es höchstwahrscheinlich nie vergessen, dass es den Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek gab und dann diese Versuche, das alles wieder oder vieles davon wieder zu restaurieren.
Ja, ist faszinierend.
Aus Südafrika hat uns auch eine Karte erreicht und ich bin mir gar nicht sicher, haben wir schon mal aus Südafrika eine Karte gekriegt?
Haben wir schon mal aus Südafrika, haben wir schon mal eine Geschichte über Südafrika gemacht?
Eben nicht, gell?
Ah, aha.
Also ein Novum, Karte aus Afrika, vielen Dank. Dino, der hat dort Urlaub gemacht, zu sehen auf der Karte ist Kapstadt. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, ja, das ist wirklich ein Versäumnis. sollte man tatsächlich einmal was aus Südafrika. Aus Zürich schickt uns Corinna eine Karte, und zwar ist es eine recht großformatige Karte und zeigt die Pfahlbaufundstelle Meilen, Rohrenhab. Und man sieht dazu einen Taucher im Wasser. Und es ist deswegen so lustig, weil sie arbeitet in der Unterwasserarchäologie in Zürich. Hm. Und sie hören sich immer unsere Folgen an.
Und da Wasserarchäologie, das ist ja
Unterwasserarchäologie.
Mega spannend, ja.
Ja, okay. Und sie gibt auch einen Themenhinweis, bleibt natürlich jetzt bei mir. Aber sie lädt uns auch auf einen Kaffee ein, ja, falls wir mal in der Stadt sind. Mhm. Ja, Zürich. Könnte nächstes Jahr sein.
ja, vielleicht. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr irgendwann mal nach Zürich.
Ja. Aus Albanien schickt uns Till eine Karte, der war dort auf Rundreise, und erst als er dort war, hat er gesehen in unserem Archiv, dass du diese Skanderbeg-Folge gemacht hast. Er hat sie dann schnell nachgehört. Aber, und jetzt kommt es jedes Mal, wenn Albanien zur Sprache kommt.
Ja, Albanien. Die Trilogie kommt nicht mehr.
Kommt sie jetzt ganz offiziell nicht mehr?
Nee, vielleicht kommt sie noch, aber ich weiß es nicht. Also das Thema, das ich machen wollte, hat sich zerschlagen, und vielleicht mache ich was anderes.
Ich finde es ein gedrehtes Thema.
Ja, bestimmt würde ich eins finden, aber ich habe das beste Thema dann fürs Buch verwendet.
Hm, hm.
Genau, vielleicht wird das die dritte Folge.
Hm. Ah ja. Aus Rumänien, genauer ein Bild einer Büste des Vlad Tepes, schickt uns Matthias eine Karte, und er lässt dich persönlich grüßen, denn du hast noch einen Themenvorschlag von ihm, wo er darauf wartet, dass du ihn machst.
Sehr gut. kommt bald.
Es geht. Komm bald. Du weißt natürlich, welcher Matthias das ist.
Oder? Natürlich.
Ja, sehr gut. Und er bittet auch, dass wir seine Arbeitskollegen grüßen, die auch begeisterte GAG-Hörer sind. Fabian, Team M und Team S. Mhm. Er hat zwar ihre Nachnamen aufgeschrieben, aber weißt du, wir machen das ja hier mit. Ein bisschen, ja. Jakob und Tamara haben unsere Karte aus Lissabon geschickt und haben kurz vorher die Folge zum Erdbeben gehört, die ich gemacht habe letztes Jahr. Ja. Und sie erwähnen den Bezirk Alfama, der ja größtenteils verschont worden ist, also während des Erdbebens. Und dass das ein bisschen ein Problem für den philosophischen Diskurs der Zeit war, weil in diesem Bezirk das Rotlichtviertel lag.
Mhm.
Und viele Leute, die in der Kirche am Beten waren, die sind erschlagen worden, während viele im Rotlichtviertel keinen großen Schaden genommen haben. Ja, ist dann natürlich schwierig hier in dieser Diskussion dann, wenn es darum geht, wen mag Gott lieber und wen nicht.
Ja, verstehe.
Ja, also vielen Dank für diese Karte, Jakob und Tamara. Sven und Lisa haben uns eine Karte aus Belgrad geschickt. Ist, glaube ich, auch die erste Karte aus Belgrad.
Ja, kommt mir jetzt auch so vor.
Aber ist zumindest eine Stadt, in der ich schon war. Ja, zwar nur einen Tag und zwar auch nur geschäftlich, aber es war, glaube ich, so Juni oder später Mai, und sehr schönes Wetter dort. Also die Altstadt ist wunderschön. Finde ich so echt eine sehr coole Stadt.
Ja, glaube ich.
Ein bisschen so an San Francisco erinnert.
Echt?
Weil es ja auch so ein bisschen so hügelig ist.
Mhm.
Also sehr schöne Stadt. Vielen Dank für diese Karte, Sven und Lisa. Aus Sardinien hat uns Daniel eine Karte geschickt und weist darauf hin, dass dort viele Reste alter Kulturen zu finden sind. Bis zu 4000 Jahre alt. War mir gar nicht bewusst.
Ja.
Und meint, da gäbe es sicher auch was für eine Folge. Aus dem Museum für Kommunikation schickt uns Markus eine Karte, schreibt, dass es dort neben Telefonen vor allem auch Briefmarken zu bestaunen gibt. Also Museum für Kommunikation in Frankfurt, muss ich dazu sagen. Vielen Dank dafür. Ich finde super, dass wir sehen auch so, wenn es quasi im Land ist, es immer auch irgendwie so Dinge gibt, die die Menschen oder unsere Hörerinnen und Hörer an unseren Podcast erinnern.
Ja.
Weil es auch sowas wie ein Museum für Kommunikation.
Da war ich schon mal, da habe ich nämlich mal einen Vortrag gehalten, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, also wo ich noch geforscht habe.
Sehr gut. Über was war der Vortrag?
Ich habe wahrscheinlich irgendwas über Fingerabdrücke erzählt.
Hm.
Und es gibt auch ein Sammelband, wo ich dann, glaube ich, auch eine meiner wenigen Publikationen beigesteuert habe.
Hm? Ah, sehr gut. Publiziert.
Und jetzt ging es ja um die Geschichte der Briefmarke, oder?
Ja.
Da habe ich auch noch was. Und zwar habe ich auch eine Post bekommen, die hast du mir weitergeleitet. Und zwar Mauro hat mir eine Briefmarke geschickt, und zwar die Tre Schilling Banco. Eine Referenz auf die Folge 424, die Erfindung der Briefmarke.
Aha.
Allerdings nicht das Original. Er meinte, dazu wird es am nötigen Kleingeld fehlen.
Ja, wenn du die hättest, dann wärst du wahrscheinlich jetzt schon irgendwo In der Karibik.
Ja, und ihr hättet es mir wahrscheinlich auch nicht geschickt. Aber es ist fantastisch, weil das ist die Ausgabe von 1992. Also es ist wirklich grandios. Also eben diese 3-Schilling-Banco als Neudruck. Und es ist ja so, die 3-Schilling-Banco ist ja die seltenste oder eine der seltensten Briefmarken der Welt, weil die gibt es nur einmal. Also seltener geht quasi nicht. Mhm. Ist vielleicht die teuerste Briefmarke der Welt, weil wir den letzten Verkaufspreis nicht kennen.
Sehr gut.
Also danke, Mauro, für die Briefmarke. Ich habe mich sehr gefreut. Die 3-Schilling-Banco. Welchen Ehrenhalt.
Sehr gut. Gut, jetzt sind wir fast durch mit der Post. Jetzt kommt noch, wie soll ich sagen, ein Schwerpunkt, und zwar USA-Schwerpunkt. Ah. Wir haben diesmal 4 Karten aus den USA erhalten. David und Bernd, die waren in New York City, schreiben, dass sie auf den Spuren des Bobbed-Haired Bandit sind. Mhm. GRG 391. Auf der Karte zu sehen, das Guggenheim-Museum. Mhm. Berühmtes Museum von Frank Lloyd Wright. Aus Georgia schreiben uns Philipp und Fritzi, referenzieren den Andrews Raid. Erinnerst du dich noch? GRG 258,
ja.
Diese Lokomotiven-Sabotage, Diebstahl-Geschichte. Mhm. Während der Zeit des Sezessionskriegs. Mhm. Und aus Harper's Ferry, da schickt uns Chris seine Karte, oder Chris, und natürlich John Brown, Harper's Ferry. Und er erwähnt, dass er gerade den Appalachian Trail begeht. Ja, er ist gerade bei Meile 1023. Und er referenziert auch so die Pemmican-Folge, weil die da über Kalorienbedarf. Und er schreibt, dass pro Tag auch ungefähr 5000 Kalorien benötigt. Dass man aber nur so 2500 zu sich nehmen kann. Und meint, dass ein Freund deshalb, der das auch gemacht hat, diesen Trail, dass der innerhalb eines Monats ungefähr 25 Kilo verloren hat. Und also so wie das, was ich beschrieben habe in der Pemmican-Folge, bei den Ruderern. Die auch sehr viel benötigen und dann, aber eben vor allem auch wie diese Händler während des 18. Jahrhunderts. Und dann haben wir noch eine Karte aus den USA erhalten, aber ein bisschen weiter im Pazifik, nämlich aus Honolulu. Von dort hat uns Florian eine Karte, beziehungsweise einen Brief mit einer Karte geschickt. Es ist diesmal kein Bild von Duke Kahanamoku, sondern es ist ein Bild eines Vulkans. Und zwar des aktiven Vulkans Mauna Loa. Auf Hawaii, also der Hauptinsel von Hawaii.
Ja.
Auch das erste Mal, dass wir das erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür, Florian. Und zu guter Letzt, wir haben ja im letzten Monat nicht nur Karten, Briefe, versteinertes Erz oder Pemmikan erhalten. Wir haben auch noch was anderes erhalten in der Tudor-Folge. Nämlich spekulieren wir am Ende so drüber, wie man Kartoffeln am besten einlädt. Mhm. Und Friedrich, Clara, Jan, Wilhelm, Elisabeth, Adele, Tine, Christian und Maite, ich glaube, es ist Maite, die gemeinsam einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb an der Ohe in der Lüneburger Heide betreiben, die haben uns einen Brief mit Details dazu geschickt, wie man richtig einlagert. Und wie soll ich sagen, es ist nicht ganz trivial.
Mhm.
Kartoffeln, und wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, Kartoffeln werden ja von Ende August bis Ende Oktober geerntet und eingelagert. Und ab März beginnen sie dann zu keimen, weil sie wollen ja eingepflanzt werden. Mhm. Also Kartoffeln wollen sich vermehren. Und es gibt diverse Möglichkeiten, dieses Keimen aufzuhalten. Aber für Biobauernhöfe, wie es eben jener ist, ist es schwierig. Es hängt dann auch immer ein bisschen von der Kartoffelsorte ab. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eben dafür zu sorgen, dass sie nicht so schnell sprießen. Aber alles hat eben so seine Vor- und Nachteile. Wer das nachlesen will, beziehungsweise wer da mehr Informationen haben will, auf kartoffel-post.de gibt es mehr Infos über den Bauernhof selber, und da finden sich dann auch YouTube-Videos, wo erklärt wird, wie die Einlagerung funktioniert.
Naja.
Wir haben übrigens auch, weil sie wollten, dass wir uns vergewissern von ihren guten Kartoffeln, haben wir 5 Kilo Kartoffeln geschenkt gekriegt.
Ja.
Sind uns zugeschickt. Wir haben auch dazu geschrieben, also, und ich muss sagen, das sind köstliche Kartoffeln, und schreiben auch dazu, dass nicht ohne Grund die Heidekartoffel als Spezialität gilt.
Ja. Ich kann mich erinnern, das ist nämlich in der Lüneburger Heide auch wirklich cool, wenn du da mit dem Auto durchfährst, da gibt es immer wieder so Bauernhöfe, wo du dir einfach am Hof, das sind dann so große Ständer draußen, und da wirfst du einfach dein Geld ein und nimmst die Kartoffeln mit. Also da gibt es dann quasi einen Hofverkauf, wo du gar nicht irgendwie mit Leuten interagieren musst, sondern wo du einfach die Kartoffeln nimmst und das Geld einwirfst.
Wo du nicht mit Leuten interagieren musst. Ja, vertrauensbasiert halt.
Ja, genau.
Sehr gut.
Das ist cool.
Gut, Dani, wir sind durch mit der Post.
Noch nicht ganz.
Ah.
Wir haben noch was bekommen, und zwar, das ist auch wirklich großartig, und zwar haben uns Magic-Karten erreicht, also für das Sammelkartenspiel Magic the Gathering, aber nicht irgendwelche Karten, sondern echte Artist-Proofs von Nils Hamm. Also Nils Hamm ist eben Grafiker, und er gestaltet Karten für Magic, und der hat uns Artist-Proofs geschickt, also das sind eben unterschriebene Karten von ihm, Und es ist großartig, weil das sind tatsächlich auch Karten dabei gewesen, die ich aktuell auch spiele.
Na, absolut, ja.
Unfassbar gut.
Sehr gut. Ja, ich bin ja nicht so ein aktiver Spieler, aber ich habe mal die zwei schönsten für mich ausgesucht.
Ja.
Und ich habe auch zwei dem anderen Daniel gegeben.
Ja, stimmt.
Weil der auch weil er auch ein Magic-Freak ist, so wie du.
Ja. Ich habe mir auch die ganzen Karten angeguckt, die Nils gestaltet hat. Das ist wirklich fantastisch, weil das sind sehr, sehr ikonische Karten dabei, die wirklich super schön sind. Also vielen Dank, ja, Nils.
Vielen Dank dafür. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch eine Kategorie. Weißt du noch, was das ist? Erinnerst du dich seit dem letzten Feed-Gag?
Es muss der Podcast des Monats sein.
Richtig, Podcast des Monats. Daniel, mein Podcast des Monats ist ein BBC-Podcast. Es ist ein BBC-Podcast und er heißt Just One Thing. Und es ist ein Podcast, wo es darum geht, dass man eine Sache tun kann pro Tag oder sich quasi aneignen, die das Leben besser macht. Also sei es jetzt, was irgendwie körperliche Betüchtigung angeht oder auch so Dinge wie im Wald spazieren gehen oder ein Gedicht lesen und solche Dinge. Und ich habe diesen Podcast gar nicht so viel gehört, aber die Lene hat ihn wahnsinnig oft gehört und ist dann immer gekommen und gesagt, ah schau, wir können das und das machen. Und da gibt es hier und die Studien. Und ist ein hervorragender Podcast, der gemacht wurde von Michael Mosley. Und Michael Mosley, der ist leider verstorben. Der ist in Griechenland bei einer Wanderung, ist er leider verstorben. Und deswegen ist das jetzt mein Podcast des Monats, weil es ist tatsächlich auch ein sehr interessanter Podcast, der auch immer mit wissenschaftlicher Untermauerung arbeitet und trotzdem sehr unterhaltsam ist. Michael Mosley war halt so ein richtig guter Wissenschaftskommunikator. Ja, also der hat nicht nur diesen Podcast gemacht, sondern auch viele Sendungen auf der BBC gemacht, also auch fürs Fernsehen. Und ist halt so jemand, wenn man viel BBC schaut, dann hat man ihn immer wieder gesehen und ja.
Ja, ist echt tragisch, ja.
Ist eine tragische Geschichte, weil der eben, weil es eben auch in diesem Podcast auch immer so darum gegangen ist, wie kann ich ein langes und glückliches Leben führen?
Ja.
Und dann ist er mit, glaube ich, Mitte 60 war er jetzt verstorben.
Naja. Und obwohl ich den Podcast nie gehört habe, aber eine Sache, die du erzählt hast, habe ich übernommen.
Ach so, und zwar?
Du hast irgendwann mal gesagt, dass du in dem Podcast gehört hast oder dass Lene das gehört hat, dass man geschrotete Leinsamen essen soll.
Ja.
Aha. Und ich esse ja immer meinen Joghurt mit Früchten in der Früh und da tue ich jetzt auch geschrotete Leinsamen rein.
Sehr gut. Machen wir seither auch immer. Und ich habe auch schon vor ein paar Tagen mit einem anderen Freund geredet, dem ich das erzählt habe. Der macht das jetzt auch.
Ja. Aber eine Sache wollte ich noch nachfragen.
Ja.
Weil du mir erzählt hast, dass du die Leinsamen immer selber schrotest. Ist es wichtig, dass die frisch geschrotet sind oder kann ich die schon geschrotet kaufen?
Nein, kannst du ja auch geschrotet kaufen. Es geht nur darum, dass sie halt aufgebrochen sein müssen, dass du, weil grundsätzlich sind Leinsamen ja auch für Ballaststoffe und so weiter gut, aber wenn du sie schrotest, dann kriegst du noch all diese anderen Dinge dazu, die eben helfen können, zum Beispiel den Blutdruck zu regulieren.
Gut, ja, das ist gut, weil ich habe sie nämlich schon geschrotet gekauft.
Ja. Wir haben beides gemacht schon. Aber ich glaube, unsere Kaffeemühle ist kaputt gegangen. Also durchs Schrotten ist er leider. Funktioniert sie nicht mehr, jetzt kaufen sie auch geschrotet.
Na, verstehe.
Gut, also ja, Just One Thing heißt der Podcast, gibt es auf der BBC und gibt es aber halt überall, wo es Podcasts gibt. Und die letzte Folge ist eben, die letzte Folge, die jetzt veröffentlicht worden ist, ist eben ein Interview mit Michael Mosley, das im Mai, Mitte Mai geführt worden ist, wo man, wenn man das anhört, da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür auch, was er für ein Mensch war.
Ja, verstehe. Aber es wird leider wahrscheinlich keine neuen Folgen geben, also es wird kein neuer Host oder so.
Ich weiß es gar nicht. Ah. Aber es gibt viele Folgen nachzuhören und ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
Sehr gut. Bei meinem Podcast des Monats bin ich mal so die Liste durchgegangen in meiner Podcasts und ich habe mir überlegt, die Podcast-Welt, seit wir angefangen haben zu podcasten, hat sich ja radikal verändert. Also wir betonen ja immer, dass wir so angefangen haben, aus so einer Community zu podcasten und auch so das Publikum war noch ganz anders, weil es einfach noch sehr, ja, noch nicht so weit verbreitet war, Podcasts zu hören. Und es gab zu dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal Podcast gemacht habe, immer so regelmäßige Treffen von Podcastern und Podcasterinnen im so deutschsprachigen Raum, die gepodcastet haben. Und es waren immer so, da waren immer so, weiß nicht, lass es 100 oder 150 Leute gewesen sein. Mhm. Und inzwischen hat sich das so alles so ein bisschen zerlaufen. Und ich habe mal geguckt, so welche Podcasts habe ich denn in meinem Podcatcher, die immer noch da sind, die von damals immer noch quasi durchsenden, so wie wir. Und eine dieser Podcasts, den würde ich gerne zum Podcast des Monats machen, nämlich Methodisch Inkorrekt von Reinhard und Nikolas. Die sind schon ein bisschen älter. Die haben, glaube ich, dieses oder letztes Jahr ihr 10-Jähriges gefeiert und senden einfach auch knallhart durch.
Das ist schon beeindruckend.
Die sind inzwischen bei Folge 304 angelangt und haben jetzt auch auf haben deshalb erst 304 Folgen, weil sie ganz lange zweiwöchentlich waren und haben inzwischen umgestellt auf einen wöchentlichen Rhythmus. Mhm. Daher haben die insgesamt weniger Folgen. Und was bei denen auch ist, also wer Methodisch Inkorrekt nicht kennt, Methodisch Inkorrekt sind zwei Physiker, der Nikolas und der Reinhard. Ja, die sprechen über aktuelle Paper, also wissenschaftliche Paper, und erklären die. Und das machen die einfach auf eine unfassbar unterhaltsame Art. Also gehen eben auf mittlerweile ganz unterschiedliche Themen ein. Also es sind jetzt nicht nur physikalische Themen, sondern da geht es um alle Themen, ja schon vorwiegend aus der Naturwissenschaft, wo es um Wissenschaft geht.
Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt zwei Podcasts des Monats, die Wissenschaftskommunikatoren sind.
Absolut, genau. Das ist eben auch, die beiden sind jetzt auch geehrt worden, vor kurzem in Österreich zum Thema Wissenschaftskommunikation. Sie haben nämlich den Wissenschaftskommunikationspreis gewonnen. Mhm. Weißt du, kennst du den Preis?
Heißt es der Oberhummer Preis?
Genau, der Oberhummer Preis. Und weißt du, was man da bekommt?
Nein.
Alpaka-Kot.
Alpaka-Kot?
Ja, weil Oberhummer war so ein Alpaka-Fan. Oder hat, glaube ich, die auch selber gezüchtet.
Also ist das so frischer Alpaka-Kot oder so vergoldet? Oder?
Ich glaube frisch, ja. Der wird abgefüllt in so ein Gläschen und dann bekommt man den.
Hoffentlich so geruchsdicht oder so.
Bestimmt.
Oder vielleicht gehört es dazu, dass man den riecht.
Weißt du, das ab und zu hat, so. Dass,
ich weiß nicht, wer das war, der angeblich nur schreiben hat können, wenn er den Geruch verfaulter Äpfel in der Nase gehabt hat.
Echt? Ach. Eine letzte Sache noch zu Methodisch Inkorrekt. Was man bei denen auch sagen muss, die beiden haben zumindest so in meiner Wahrnehmung so ein Stück weit erfunden, dass Podcasts auch auf Tour gehen. Also die waren schon auf Tour, da, keine Ahnung, haben wir noch nie mal drüber nachgedacht. Und spielen ganz viel live und haben es auch, muss ich ehrlich sagen, haben es auch leichter, weil die können Experimente machen. Die können so spektakuläre Dinge machen, die können Sachen explodieren lassen und können einfach und das.
Ja. Und wir müssen uns hinstellen und einfach 2 Stunden quatschen.
Genau. Können Bilder zeigen, okay, aber.
Ja, oder Musik abspielen, ja. Videos.
Ja, bei denen knallt es halt, das ist halt schon cooler.
Naja, knallen ist immer besser. Ja. Sehr gut. Gut, dann sind wir durch. Warum ist der so lang heute?
Ja.
Komisch. Ich habe nicht gehört, dass ich mehr aufgeschrieben habe. Dann haben wir so viel dazwischen gequatscht, gell?
Ja, wahrscheinlich.
Naja, ist halt auch so ein Hybrid, dieses Ding hier, gell? Mhm. So ein bisschen Laber-Podcast auch. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Dann machen wir das, was wir immer tun. Nachdem wir gesagt haben, dass wir uns nochmal sehr bedanken für das ganze Feedback, das wir erhalten, in Form von Feedback zu Folgen und in Form dieser Karten und versteinertem Erz und Kartoffeln und Magic-Karten. Und überlassen jetzt also am Schluss dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Sehr gut. Sommer?